Beinhart. Das klingt gut.
Grüezi miteinander, ihr hört Daimhart und wir haben die Folge Nummer 50.
Ja, Jubiläum. Und ja, wir haben einen ganz hohen Gast bei uns, Tobias, hallo.
Hallo.
Das stimmt nicht, Dirk. Nicht Tobias ist Gast bei uns, sondern umgekehrt. Wir sind zu Gast bei Tobias.
Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Ne? Er ist zu Gast in unserem Podcast und wir sind zu Gast bei ihm.
Ja.
Und wir sind hoch, weil wir nicht im Erdgeschoss sitzen.
Okay.
Okay, dann hätten wir das jetzt geklärt.
Ja. Tobias Oetiker ist bei uns. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass du uns zugesagt hast. Hat mich sehr gefreut. Und wir kommen gleich sehr gerne auf dich zurück. Wir haben wenig Feedback von euch bekommen.
Ja.
Das war keine Reklamation, nur
doch,
eine Feststellung.
Doch. Was ist da los?
Ja.
Was, das Wetter, es hat geregnet. Also ihr könnt nicht einfach nicht kommentieren, das geht nicht.
Okay. Ihr könnt euch jetzt das Feedback über euer Feedback auswählen, welches ihr möchtet. Das von Dirk oder von mir?
Nein. Also tatsächlich haben wir ein bisschen mehr erwartet, dass ein bisschen mehr Tipps kommen. Vielleicht haben wir da auch nicht ganz den Nerv getroffen. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Genau.
Und vielleicht waren wir zu exotisch.
Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Ja.
Oder zu wenig.
Ja.
Aber trotzdem, für die paar, die wir bekommen haben, vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Und die schlachten wir raus. Ist klar. Ja. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema heute. Hallo Tobias.
Hallo. Ihr macht jetzt trotzdem weiter, obwohl ihr so wenig Kommentare
bekommt. Ja, natürlich, selbstverständlich.
Auf jeden Fall machen wir weiter. Und wenn bei der 50. Folge keine Kommentare kommen, dann fahre ich bei jedem Fan einzeln vorbei.
Ja, da komme ich
mit. Oh nee, das sollte ich nicht machen, das soll ich nicht sagen, dann kommen wirklich keine Kommentare. Das kann eine Deutschland, Schweiz, Österreich, Nigeria Reise werden.
Ja.
Who knows. Ja, hallo Tobias. Ich habe Tobias auf dem Swiss Pearl Workshop getroffen, der erstmalig dieses Jahr hier in der Schweiz stattgefunden hat. Und wollte mit ihn eigentlich zu diesem Podcast einladen, aber er war umlagert wie ein Rockstar. Sodass ich im Nachgang nachfragen musste. Und glücklicherweise hat er sich bereit erklärt, bei uns mitzutun. Und wer bist du überhaupt?
Das sind die großen Fragen des Lebens.
Vielleicht sollten wir so einen Fragenkatalog einfallen lassen. Name, so Beruf, Geburtsdatum oder
Lieblingsessen.
Genau. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, weiß nicht.
Also ich bin unterdessen 44 Jahre alt. Ich wohne seit längerem hier in Olten in der Schweiz. Ich lebe davon, Dinge zu programmieren für Leute meistens, respektive Dinge zu tun für Leute, die sie nicht selber machen wollen können. Da gibt es verschiedenste Sachen, die ich tue, in letzter Zeit vor allem programmieren. Ich mache auch System Management, also so Computer betreiben für andere. Immer wenn es irgendwie eine Logik drin hat und sich automatisieren lässt oder Struktur, dann finde ich es spannend und finde da irgendeinen Weg, mich da rein zu hängen. Und ich bin verheiratet, keine Kinder. Ich wohne nur 2 Minuten von meinem Arbeitsplatz entfernt. Also das Haus, wo ihr da vorbeigelaufen seid, da wohne ich.
Okay.
Das andere. Sehr praktisch. Also wenn es regnet, muss ich nicht die Regenschutz anziehen, sondern ich kann einfach so schnell. Es spielt ja doch, wenn man schneller geht, wird man weniger nass. Ist eben doch so.
Ist es doch so?
Ja, kürzlich ein YouTube-Video gesehen.
Also ich habe gehört, dass wenn man schneller geht, man mehr Tropfen aufnimmt und trotzdem
nass von wird. Von vorne?
Ja.
Eben, aber das Problem ist, glaube ich, dass...
Wie schneller fallen, als man selber läuft?
Ja. Naja, also Minute Physics kann ich sehr empfehlen.
Minute Physics?
Minute Physics, YouTube-Cast, wie heißt das? Dort gibt es ein sehr schönes, grafisch dargestellt, wie das ist mit dem Regen.
Okay, das werden wir sicherlich im Nachgang verlinken. Klappt das mit dem kurzen Anreiseweg zur Arbeit oder bist du nicht versucht, mehr zu arbeiten als du? Ich meine, gut, du bist selbstständig.
Ja, ich habe bis 2006 habe ich für die ETH gearbeitet in Zürich und da war immer klar, morgens 6.15 Uhr, ja, 6 Uhr dann schlussendlich 6 Uhr Zug nach Zürich, 6.30 Uhr in Zürich und dann noch zur ETH rauf und dann am Abend irgendwie 17.30 Uhr wieder zurück. Und so, das war jeden Tag gleich. Sehr schön strukturiert und nehmen eine halbe Stunde Zug dazwischen. Das ist auch schön. Und jetzt arbeite ich halt so, bis meine Frau anruft und sagt, wie ist es mit Nachtessen?
ist also doch so weit, dass es sich lohnt anzurufen.
ja, das schon. Das muss da Treppe runter, Treppe rauf und so, ist fürchterlich.
Klar.
Und wenn es regnet.
Für unsere Hörer nördlich von Köln, was ist die ETH?
Die ETH ist eine der Eliteschulen Europas. Mhm. Die Eidgenössisch-Technische Hochschule, das ist das MIT von Zürich oder so, wie immer man dem sagen will, MIT der Schweiz. Und das hat die Technische Universität so. Da, wo man hingeht, wenn man irgendwas Technisches studieren will in der Schweiz.
Okay, hat einen sehr guten Ruf, weit über die Grenzen der Schweiz hinaus. Genau.
Ich habe da studiert erst und dann habe ich während 10 Jahren habe ich da System Management gemacht und habe angefangen als, wie hieß das, irgendwie Betreuer für die Computerräume für die Studenten. Da waren wir zwei Leute und haben das geschmissen und das hat sich dann, haben wir gut gemacht offensichtlich, hat dazu geführt, dass mit der Zeit die einzelnen Institute, die da auch in diesem Departement waren, sich erkundigt haben, ob wir nicht vielleicht für sie auch das machen könnten. Vor allem, wenn dann deren System Manager irgendwie gegangen ist oder so. Und als ich da aufgehört habe, hatten wir fast das ganze Departement. War dann von unserer Gruppe, die unterdessen irgendwie 10, 15 Leute groß war, haben wir das alles gemanagt und freiwillig. Das ist das Interessante. Viele Universitäten, die machen ja so Zentralisierungs-Efforts und dann werden das mit dem Holzhammer da irgendwie allen rübergezogen und bei uns, es war alles freiwillig, also die sind alle zu uns gekommen, könnt ihr nicht uns? Und dann haben wir mit jedem Professor separate Vereinbarungen gemacht und so, die fühlten sich natürlich auch entsprechend berücksichtigt.
Okay.
Es war eine tolle Erfahrung, also im Sinn auch so, eben, wie man mit Kunden umgeht. Weil jetzt lebe ich ja davon, dass ich muss das, meine Dienste irgendwie auf dem freien Markt loswerden.
Okay. Ich fragte gerade ganz bewusst, ich habe 1 bis 2 Tage pro Woche Homeoffice.
Okay.
Und ja, ich kann auch mehr, wenn ich will, aber für mich ist das zum Teil schwierig, das so die Grenze zwischen Privatleben und Berufsleben zu ziehen. Gut, ich bin nicht selbst angestellt, also ich bin nicht selbstständig und man hat so den Drang, seinem Chef zu beweisen, dass man in der Zeit, die man zu Hause ist, doch was tut.
Weil du Homeoffice hast, also der Verdacht immer darüber hängt, dass du vielleicht das einfach ausnutzt und nichts tust.
Genau, das kommt überhaupt nicht von meinem Chef rüber, das will ich gar nicht sagen, aber für mich selber, ich muss rechtfertigen, dass ich das machen darf.
Das Gefühl hatte ich schon, ich mag mich erinnern, als ich an der ETH war, hatte ich dieses Gefühl manchmal auch, weil wir haben auch manchmal von zu Hause aus gearbeitet. Jetzt ist es eher so, also für mich hilft es schon, hier eben das Haus nebenan zu gehen, einfach so vom Mindset her, jetzt bin ich am Arbeiten, und dann wieder zurück. Andererseits ist das Ganze so eingerichtet, dass auf meinem Schreibtisch zu Hause steht ein Monitor, der ist genau gleich groß wie der hier und ist auch alles so verbunden, dass ich nur ein Passwort eingeben muss, dann kommt meine Session von hier, kommt rüber und da kann ich gleich weiter. Weil, ja, ich arbeite auch zum Spaß. Also es ist nicht, ich für mich mache nicht so die Grenze, sagen, das ist jetzt Arbeiten, das ist nicht Arbeit, sondern das macht Spaß und das weniger.
Also Hobby zum Beruf gemacht letzten Endes.
Ja, wenn man so will. Wobei ich habe es nicht gemacht, sondern ich habe eigentlich nach dem Studium habe ich schon so einen Job gesucht, der mir eben passt. Und
okay.
Das, jetzt bin ich einfach noch freier, weil in dieser kleinen Firma, wo ich jetzt bin, da, wenn mir was Neues einfällt, dann probiere ich es aus.
Na gut, selbstständig heißt ja auch selbstunständig. Ne?
Aber ich bin also selbstständig. Wir sind eine AG, wir sind 8 Leute. Und ich mache schon. Also nicht einfach so, was ich will, sondern wir sprechen das auch ab untereinander.
Ganz klar, ja.
Ganz alleine, das weiß ich nicht, ob ich das möchte. Weil es halt so, wenn ich in die Ferien gehe, finde ich es schon toll zu wissen, es hat hier noch Leute, die schauen, wenn was reinkommt von Kunden, dass in den meisten Fällen die das dann hier lösen können, ohne dass ich irgendwie per Telefon von Griechenland aus.
Okay. Kannst du wirklich abschalten, wenn du in die Ferien gehst?
Ich habe nicht dieses
Abschalten. Verstehe gut. Aber hättest du den Drang oder das Gefühl, dass du hier nach dem Rechten sehen musst, wenn du mal weg bist? Das ist so der Hintergrund der Frage. Nö,
das habe ich nicht. Also im Sinn, dass ich denke, wenn ich nicht hier bin, dass es nicht läuft oder so. Das nicht.
Genau.
Aber also ich war jetzt im Frühjahr war ich 4 Wochen in Mexiko und habe da mir so eine SIM-Karte gekauft für mein Mobiltelefon, wo ich dann Internetzugang hatte, ohne dass ich gleich ruiniert wurde. Und da habe ich natürlich schon meine E-Mail, die habe ich immer gecheckt und so und auch geantwortet. Und das hat für mich schon, also ich, ja, ich, ganz offline zu sein, ich weiß nicht. Also das wäre dann irgendwie doch nicht die richtige Erholung. Das gehört zu, ich sage jeweils, je höher die Bandbreite ist, desto besser die Erholung. Weil dann muss ich mich nicht damit rumschlagen, dass es irgendwie schlecht läuft, wenn ich dann mal ins Internet will.
Okay.
Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn es so etwas Internetzugang hat, aber nicht richtig. Mhm. Dann muss ich den irgendwie flicken. Und das braucht man sehr viel Zeit in den Ferien. Nicht gut.
Ich habe das Problem mit meiner Frau, dass sie ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht, wenn man so will. Und für mich ist das auch Erholung. Das versteht sie nicht so ganz.
Aha.
Du musst mal vom Computer weg. Aber warum? Es macht doch Spaß. Jetzt, wenn wir in die Ferien gehen, bleibt der Computer draußen. Ne? Ja, gut.
Nur ein ganz kleiner.
Ja, auf der anderen Seite, meine Frau ist gelernte Buchhändlerin. Und als sie früher noch im Buchhandel gearbeitet hat, habe ich auch nicht gesagt, du musst das Buch jetzt weglegen, jetzt ist Freitag. Also ich meine...
Diese Diskussion, ja, das, die habe ich auch manchmal.
Okay, gut. Das beruhigt mich jetzt. Ja, aber du hast gesagt, du hast sehr, sehr viele auch exotische Hobbys. Also du programmierst, du bist selbstständig, programmierst. Und hast Kunden, machst IT für Kunden, Automatisierung und Auftragsarbeiten?
Ja. Also das eine, was ich merke, ist, dass seit ich selbstständig bin, durch Kundenprojekte komme ich immer wieder in neue Gebiete rein. Mhm. Ich mache zwar Informatik oder eben Software, aber die Software ist nicht für sich selbst da, sondern die ist ja dazu da, ein Problem zu lösen vom Kunden. Und das ist total breit. Also wir sind nicht irgendwie auf eine Branche abonniert, von der Firma her. Und da haben wir in den Jahren jetzt, also wir haben mal für das Bundesamt für Landwirtschaft haben wir einen Bauernhof-Simulator geschrieben, mit dem man Ammoniak-Ausstoß der Kühe simulieren kann.
Das ist spannend.
Nicht, dass wir was davon wüssten, aber wir haben die Struktur gemacht, sodass die Leute von Zollikofen, von der Landwirtschaftlichen Fachhochschule, dann ihre Formen da sinnvoll reinbauen können. Dann habe ich eben so Network Monitoring, natürlich, das erwartet man von mir, dass ich da was mache.
Da kommen wir gleich auch noch ganz ausführlich drauf zu sprechen, ja?
Ich habe für die Schweizer Elektrizitätswerke, die haben so einen Verband, VSE, für die habe ich eine Software geschrieben, mit der sie die Qualitätsmessungen des Stroms gemeinsam so in ein Tool reintun können, sich dann gegenseitig vergleichen können, schauen, wer hat wie guten Strom. Strom, der kommt ja nicht einfach nur aus der Steckdose, sondern da gibt es Qualitätsmerkmale. Und wenn du
Frequenz und Amplitude? Oder?
Frequenz, Stabilität der Frequenz, kleine Ausfälle, die samplen das.
Okay.
Also die ganzen Kurven und dann anstatt das in einer hohen Auflösung abzulegen, bilden sie in 5-Minuten-Intervallen etwa 700 Kennwerte von dem, was da rauskommt.
Okay, spannend.
Und das wird dann, also wenn du dich jetzt beklagst, sagst, ich habe da Probleme irgendwie, dann kommen die, hängen ein Netz, also ein Messgerät an, das läuft dann eine Woche lang und erfasst einfach, was da eben die relevanten, diese 700 Kenndaten alle 5 Minuten und dann können Sie diesen Datensatz dann in dieses System reinladen und das macht dann so grafische Auswertungen, wo man sieht, ob dein Strom der Norm entspricht oder nicht.
Okay.
Und das Interessante ist eben dann auch, jetzt wird der Markt ja geöffnet, oder? Und das heißt, es wird auch interessanter zwischen den einzelnen Anbietern da, also ich zahle zwar den, aber der Strom kommt ja trotzdem vom anderen und das so zu sehen. Und die wollen sich nicht in die Karten schauen lassen, aber gucken wollen sie trotzdem und jetzt durch dieses Tool wird das anonymisiert Und dann können sie sich gegenseitig dann doch schauen, wie ist denn die Qualität jetzt auf dem Land zum Beispiel, wie ist das bei der Konkurrenz im Vergleich zu meiner.
Okay, sehr spannendes Thema. Wenn wir die Kaffeemaschine auch zu Hause anmachen, dann flackert das Licht auch. Also
eben, so, das sieht man dann so Sachen. Wenn die Leute das alles ins Synchron machen oder irgendeine Firma da eine neue Maschine anhängt, dann plötzlich ist das alles verschoben.
Es gab ja früher noch so echte Straßenfeger im Fernsehen, Tatort, Länderspiele, was auch immer. Und tatsächlich war es so, dass die Stromunternehmen nicht mit der Last zurechtgekommen sind und deswegen im Fernsehen darauf gedrängt haben, dass pro Region diese leicht zeitversetzt geschaltet werden. Weil es gab so das Phänomen, wenn Leute...
Aber mit den Bildröhren, wenn die...
Wenn Leute Fußballspiel geguckt haben und es ging zur Halbzeitpause, dann sind alle aufgestanden und zum Kühlschrank gegangen, Kühlschrank auf, Licht geht an und haben sich ein Bier geholt.
Und dann der Kompressor vom Kühlschrank.
Genau, weil das alle gleichzeitig gemacht haben, gab es halt so einen Peak in der Stromkurve. Und da das alle wirklich gleichzeitig gemacht haben, schlug das direkt auf die Werke durch und die haben das gar nicht fangen können letzten Endes. Da ist die Stromqualität halt in den Keller gegangen. Das, was du erzählst, ist ganz spannend, weil es Bestrebungen gibt, das Ganze von außen überwachbar zu machen. Dass du also wirklich so einen Stromüberwacher in deinem Sicherungskasten hast, der von außen mit WLAN abgefragt werden kann über bestimmte Messungen. Und das ist sehr, sehr nahe an totaler Überwachung dran, weil man sieht den Tagesablauf der Leute, die dort wohnen, anhand des Stromwertes, wann sie aufgestanden sind, halt, und wird Wasser laufen lassen, wenn es ein Durchlauferhitzer ist, verbraucht der Strom. Und man sieht halt genau man kann anhand der Strommesskurve genau sehen, wie der Tagesablauf
war. Wir haben natürlich in unserem Haus, weil ich muss ja meinem Ruf gerecht werden, haben wir das natürlich.
Okay.
Also wir erfassen die ganzen Leist oder Daten von unseren, was sind das? Also das Gas und Strom und Warmwasser, Solarzellen auf dem Dach, Warmwasseraufbereitung auf dem Dach, das erfassen wir alles mit RAD-Tool.
Okay.
Und haben so Grafiken.
Okay.
Und in unserem Haus wohnen 3 Parteien. Meine Frau und ich, mein Bruder und seine Frau und meine Eltern.
Okay.
Und als ich das neu aufgeschaltet habe auf dem Intranet, dann war das sehr spannend, das zu schauen, wie jetzt eben zum Beispiel die Stromverbrauchs, dass diese Leistungsdaten, wie das im Tagesverlauf ist und so. Da gab es also auch mal so Diskussionen, wer hat denn da plötzlich, warum hat es da plötzlich so einen Peak, dass da war gar niemand hier und in unserer Wohnung, wie kann das?
Ja, genau.
Zuerst hatte ich die Grafen vertauscht gehabt zwischen 2 Wohnungen. Aber jetzt ist gut.
Oh, hey. Das ist natürlich auch schön. Richtung Home-Automation.
Ja, das ist... Es war noch interessant, das alles rauszufinden, wie man diese Geräte überhaupt dazu bringt, dass sie was sagen.
Ja.
Und ob es geht.
Es wird ein immer spannenderes Thema. Ne? Das wäre vielleicht auch sogar noch eine Nische, wo man gut Geld verdienen könnte.
Da hat es schon Leute, die in der Nische hocken.
Mhm.
Und wobei ja die Websites sehen nicht so aus, wie die besonders gutes Geld damit verdienen. Aber vielleicht machen sie auch zu wenig Werbung. Und das... Ich denke, die EW, also die Elektrizitätswerke, haben da natürlich vor allem Interesse, das dann flächendeckend irgendwie zu machen, und so Einzellösungen sind da wahrscheinlich nicht so, da haben die nicht so Interesse dran.
Ja, aber aus einer Einzellösung kann man ja ziemlich schnell auch eine größere Lösung bauen.
Könnte man schon,
wenn die Strukturen passen. Ja, genau. Okay.
Gut. Das ist immer diese Suche nach dem ultimativen Open-Source-Projekt, von dem man dann nachher auch noch reich wird.
Genau.
Das wäre schön.
Kommen wir später zu. IT mal außen vor gelassen, du hast von sehr, sehr spannenden Hobbys erzählt, als wir das Vorgespräch hatten.
Ich weiß einfach, was du willst.
Ja,
genau. Das ist mein neuestes, also Hobby darf man ja nicht sagen, das gibt Geld, das ist ein Beruf.
Entschuldigung.
Ich bin dabei, mich zum Google Business Fotografen auszubilden, sozusagen.
Okay.
Das gibt so einen Lehrgang, den man da machen muss.
Also das habe ich gar nicht verstanden. Das ist sogar ein Lehrgang.
Ja, also Lehrgang. Ich muss da nicht hin, sondern es gab einfach Material, das man durcharbeiten muss. Und jetzt muss ich so mehrere Kunden, also Google Business Fotograf, der macht Street View in den Geschäften drin. Also ich gehe zu meinem Friseur und frage den: Kennst du Street View? Ja, auch schon gehört. Dann erzähle ich ihm, dass ich jetzt das Street View in seinem Laden drin auch noch machen könnte, dass man so von der Straße gleich in sein Geschäft reinlaufen kann. Und da muss ich jetzt einige so Geschäfte muss ich jetzt fotografieren, und dann wird das reviewed von den Leuten von Google, und wenn die happy sind mit dem, dann werde ich dann zum zum offiziell anerkannten Google-Fotografen. Darf dann mit dem auch werben, dass ich eben anerkannter oder trusted Google Business Photographer oder sowas.
Oh wei.
Weil das Interessante an dem ist eben, dass also es hat eine therapeutische Komponente. Weil ich bis jetzt in meinem ganzen Berufsleben noch nie Jobs nachgerannt bin. Mhm. Also die Kunden, die für die ich arbeite, die sind immer selber gekommen. Ich überlege mir zwar immer wieder Strategien, wie ich an zusätzliche Kunden rankommen könnte, aber es kommt irgendwie nicht dazu, weil es kommen immer welche, die wieder was wollen. Das eine gibt das andere und so. Und auf Google Street View, da ist jetzt halt, also der Friseur, der weiß ja noch gar nichts davon. Das heißt, ich muss dem die frohe Botschaft erst bringen, dass er jetzt die Möglichkeit hat und so. Mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da mich zu verkaufen aktiv, das ist die Herausforderung.
Das ist bestimmt eine spannende Geschichte. Ich habe gestern oder vorgestern noch eine Grafik gesehen von Google Street View. Und da war alles blau eingefärbt, dunkelblau eingefärbt, was Google Street View hat. Und alles hellblau eingefärbt, was Google Street View noch nicht hat. Und Deutschland, Österreich und die Schweiz komplett hellblau mit kleinen blauen, dunkelblauen Flecken zwischendrin. Und alles drumherum dunkelblau.
Also in der Schweiz sind sie im Moment extrem dran, das auszuweiten. Also jetzt ist der ganze Kanton Solothurn wurde jetzt erfasst. Ist einfach noch nicht online, aber die sind da überall durchgefahren mit ihren Autos. In Deutschland weiß ich nicht, die Situation, dort sind die geblockt, oder?
Ja, genau. Oh, mein Haus wird fotografiert. Schock. Gab ja hier auch eine Initiative dagegen. Mehrere sogar.
Ja, ja, aber nicht wirklich, oder? So, also auch nicht wirklich erfolgreich in der Schweiz.
Also ich habe noch tatsächlich gestern einen Anwalt gehört in irgendeinem Podcast, der sagte, dass man Häuser, eine Hausfassade nicht schützen kann. Eine Hausfassade steht in der Öffentlichkeit und wenn ich die fotografiere, ist das ein Foto in der Öffentlichkeit, wo keine Persönlichkeitsrechte irgendwie eingeschränkt oder kaputt gemacht werden.
Und ja, darauf, der Hausfassade, der tut es ja auch nicht weh.
Nee. Aber die Bedenkenträger in Deutschland haben halt gesagt, diese Kamera ist auf diesem Auto so hoch montiert, dass die über den Zaun in den Garten fotografieren können.
Ja, das haben sie, das ist, glaube ich, in der Schweiz jetzt auch so. Die müssen irgendwie tiefer sein, als sie ursprünglich waren. Wegen dieser Problematik, dass man es eigentlich nur auf Augenhöhe fotografieren darf, wo halt Normalsterbliche das auch sehen.
Ich war bei Google in Zürich und da haben die auch so ein Street View Fahrrad. Wo die tatsächlich so ein Fahrrad haben, wo auf dem Anhänger diese Kamera montiert ist und rundherum Fotos macht. Also schon irre, was die machen,
muss ich sagen. Wenn ich natürlich jetzt in so ein Geschäft gehe und da Fotos mache, dann habe ich nicht so eine super Kamera, sondern ich habe eine normale Kamera mit einem speziellen Objektiv und da muss ich dann mehrere Fotos machen, die drehe ich dann so rum. Und aber es ist noch interessant. Und das ist eben schön, das ist dann wirklich, ja, kannst auf Google gehen und kannst dann da,
das,
was ich gemacht habe, sehen und unten steht Tobias Oettinger, Fotograf Tobias Oettinger.
Echt?
Boah, das steht mit auf drauf. So.
Boah. Okay.
Und das ist natürlich fürs Ego ist super. Dann manchmal gehe ich am Abend noch, schaue ich mir meine Panoramas etwas an. Ich habe was geleistet.
Und den Frauen ist auch genügend getan, dass man mal nicht was mit IT macht.
Oder? Genau, und es ist künstlerisch. Also mein erster Kunde war ein Blumenladen. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schöner Blumenladen. Und die haben das dann auch speziell für den Tag, haben sie besonders viele Blumen bestellt. Das ist wirklich schön geworden.
Das kann ja auch Werbung sein. Ne? Das ist ja
eigentlich, das ist die Idee.
Ja, es ist eigentlich auch eigentlich total klasse. Also gerade für Geschäfte mit Laufkundschaft ist das total super.
Ja, und so, ich bin im Moment noch am Überlegen, für wen's, für Leute, die irgendwie einfach nur Dinge haben, die man kaufen kann, das ist die eine Sorte Geschäft. Weiß ich nicht, wie motiviert die sind, aber Geschäfte, die Einrichtungen haben, also Fitnessstudios und so, für die ist es perfekt, oder? Weil das ist ja, also ich sehe dann da, was die für Geräte haben, wie das aussieht, wie die Atmosphäre ist, wenn ich mir da überlege, da jede Woche Stunden zu verbringen, dann, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch in der Schweiz erfolgreich ist.
Ja, für mich wäre das auch ein Entscheidungskriterium tatsächlich. Und auch für Nischenläden kann ich mir das gut vorstellen, dass man einen Eindruck bekommt, wie das da aussieht.
Ob der nur sagt, dass er da was hat in dem Bereich oder ob der wirklich eine große Auswahl von Badevorlegern wirklich da im Laden hat.
Genau, wir kaufen beispielsweise Bioprodukte, und wenn man da also auf dem da unterwegs ist, dann sieht man sehr, sehr viel Esoterisches. Mhm. Und wenn dann so Sachen, so Pendel aushängen, wäre das schon ein Laden, in den ich mich nicht unbedingt reinbewegen würde.
Weil du möchtest Bio, nicht Pendel.
Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist manchmal sehr, sehr eng beieinander, das mit den Themen. Mhm. Google Business Fotograf. Habe ich vorher noch nie gehört, tatsächlich.
Neue Berufsgattung in der Schweiz.
Ja, habe ich jetzt auch neu gelernt.
Und ich habe mir natürlich auch schon eine Website gemacht, die ist gerade, jetzt dann werde ich die aufschalten.
Okay.
p360oetika.ch für okay. Panorama 360 Grad.
Okay, das werden wir natürlich verlinken, auf jeden Fall
verlinken. Genau, wollte ich gerade sagen, wird verlinkt. Mhm. Selber schuld, hast du
das gesagt. Wobei, ich muss noch sagen dazu, ich bin also nicht für die ganze Schweiz, das ist so aufgeteilt, regional.
Ach ja, dann brauchen wir das auch nicht verlinken.
Aber vielleicht hat es ja auch ein paar Hörer hier aus der Region Olten und Umgebung.
Nein, Quatsch. Nein, gut.
Cool. Und ich habe noch mehr Hobbys.
Oh, ja, erzähl.
So wir haben alle Zeit der Welt. Das Gemeinnützige liegt mir ja. Also es hat Open Source ist ja auch sowas ähnlich, so Gemeinnütziges. Und was ich, es hat meistens damit zu tun, dass ich irgendwo IT mache. Mhm. Und ein Hobby ist, dass wir in Olten so einen Sponsorlauf organisieren, einmal pro Jahr. Das ist so ein 2 Stunden lang läuft man da einen Rundkurs und sammelt damit Geld für irgendein gemeinnütziges Projekt. Das
Okay.
ist jedes Jahr was anderes. Und da mache ich die ganze Informatik inklusive Anmeldesystem und Rundenzählung und all so Sachen.
Ach, ist das sowas, wo man sich einen Sponsor sucht, genau, und der bezahlt pro Kilometer, den man gelaufen ist?
Genau.
Und in Deutschland nennt man das mal Wandern für die anderen.
Nur ist eben mit.
Also ja, genau.
Rennen.
Also Wandern für die anderen würde ich machen, Rennen für die anderen, ja.
Man kann auch Walking machen.
Das wäre dann okay.
Und da habe ich eben, das ist jetzt das 26. Mal dieses Jahr, wo wir das machen.
Okay.
Und unterdessen gibt es da eine vollautomatisierte Webanmeldung, wo man sich erfassen kann, eine Gruppe eröffnen kann, wenn man mit einer Gruppe rennt, mhm, wo man Staffetten bilden kann, andere Leute anmelden, dann gleich seine Sponsoren mit erfassen, sodass wir den Sponsoren dann eine Rechnung schicken, die so mit Rechnungsformular und allem. Unterdessen nicht ganz kleine Applikation.
Verlinken wir auch sehr, sehr gerne.
Oldner 2-Stunden-Lauf, www.o2h.ch.
Okay. Das
kurz und prägnant. Und für die mache ich auch die ganze Grafik. Das ist auch noch so ein Thema, wo ich gerne meine Freizeit mit verbringe. Also irgendwelche grafischen Arbeiten. Früher, als das Web noch in Kinderschuhen war, musste man das ja alles eh selber machen. Und da habe ich so irgendwie mit Websites, aber eben auch Plakate und so Dinge, die ich designe ab und an. Und das dritte ist ein Haus hier in Olten, wo man Sitzungsräume mieten kann.
Okay.
Das ist, das war früher das Clubhaus vom CEFI Olten, vom Christlichen Verein Junger Menschen, den es nicht mehr gibt, mhm, aber diese Leute, die den Verein gegründet hatten und das Haus mit ihrem eigenen hart verdienten Geld gekauft haben, wollten irgendwie, dass das erhalten bleibt, und haben dann die Stiftung gegründet, die CEFI Olten Stiftung, die dieses Haus jetzt verwaltet, mit dem Ziel, die Räume der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Okay.
Und insbesondere Non-Profit-Aktivitäten, das besonders günstig zugänglich zu machen.
Okay.
Und da kann man jetzt so Sitzungsräume mieten. Und wenn du in einer Pfadi bist oder irgendwie ein Verein für, weiß nicht, Hundezucht oder irgend sowas, kannst du da einen Raum mieten und da deine Versammlung machen. Und weil du eben gemeinnützig oder Non-Profit bist, zahlst du da nur die Hälfte, während dem Firmen, die das auch nutzen, dann einen normalen Preis zahlen und so das andere quersubventionieren.
Darüber müssen wir nochmal reden.
Wegen den Hunden.
Ja, nein, generell. Also Roman und ich, wir haben mal einen Aufnahmeraum gesucht.
Aha.
Tatsächlich.
Olten ist sehr zentral.
Genau deswegen müssen wir noch mal reden. Und wir machen das im Moment so, dass wir es überwiegend bei Roman machen. Oder manchmal auch bei mir. Aber so, wenn wir mal mehrere Leute sind und mehrere Leute zusammenholen müssen, Olten ist da wirklich sehr zentral.
Mhm. Und auch dort natürlich von mir geschriebene Software im Betrieb, dass wenn du das Haus benutzen willst, dann gehst du auf die Website www.flörli-olten.ch und kannst dir gleich einen Raum reservieren. Und nach 5 Minuten ist das Zahlenpanel an der Tür so programmiert, dass du dann da gleich rein kannst.
Okay.
Das heißt, du kannst auch sehr kurzfristig Reservationen machen.
Da muss ich wegen meiner Frau auch nochmal fragen. Also das machen wir hinten. Also wir sind auch im Bereich von Open Source und Open Knowledge unterwegs. Meine Frau macht Hundetraining, sitzt aber nicht auf ihrem Wissen, gibt das gerne auch frei weiter.
Cool.
Und sprechen wir nochmal drüber.
Okay.
Gut. Eine künstlerische Ader habe ich überhaupt nicht. Da beneide ich dich drum. Also wenn du sagst, dass du Grafiken selber machst und das auch noch gut machst, da beneide ich dich.
Also gut, ob ich es gut mache, das müssen die anderen sagen. Aber
da habe ich überhaupt, da habe ich persönlich überhaupt kein Händchen für. Da bin ich absolut unbeleckt. Der Roman ist da wesentlich besser als ich.
Ja, auch nicht wirklich.
Oh,
furchtbar.
Das ist, wenn ich, im Moment arbeite ich an so einem für einen Kunden, der Jakobsweg.ch.
Okay.
Das sind also die Pilger und wir machen gerade deren Website. Neu und schön.
Wir müssen uns wirklich unterhalten. Wir wollen den nämlich laufen.
www.jakobsweg.ch.
Genau.
Ist jetzt schon online, aber in 2-3 Wochen wird der ganz neu und super.
Okay.
Und da bin ich eben mit den Leuten, die von dem Verein, bin ich da im engen Dialog und dann manchmal verbringe ich eben Tage, ein Feature zu bauen und schreibe dann und dann kommt irgendwie zurück, ah, schön, ja, gut, okay. Und dann mache ich irgendwie noch ein anderes Feature, wo ich 5 Minuten für habe und schreibe das auch und dann sind sie total begeistert. Boah, das ist so cool. Weil halt für die irgendwie andere Dinge wichtig sind und sie das natürlich nicht sehen, wie viel Zeit ich für was gebraucht habe.
Ja.
Und das, denke ich, ist bei der Grafik ist das auch so ein Thema, dass ich bin manchmal total begeistert über irgendeinen Effekt, den ich jetzt da erzielt habe auf einer Website. Das ist wirklich schön so. Und dann merke ich, die anderen, denen fällt nicht mal auf, wenn ich die Schrift wechsle oder so.
Ja, das gibt, ja. Hört sich sehr bekannt an. Ja.
Aber ja, ich habe dann einfach selber für mich alleine Freude und das ist auch schon schön.
Das stimmt.
Das finde ich auch beim Programmieren. Das ist ja wirklich das, also für mich, warum, dass ich gerne programmiere, ist, wenn ich ein Produkt fertig geschrieben habe, finde ich es schön. So, das zu sehen, wie das läuft und zu wissen, wie das innen drin und gebaut und so, die ganze Struktur, das macht mir Freude, das zu sehen. Auch wenn es noch gar keinen Kunden hat, sondern einfach so zu sehen, ist ein schönes Ding, schöne Konstruktion.
Ich finde das total faszinierend. Ich bin ja Systemadministrator/System-Engineer. Und ich mag schöne Lösungen. Das hört sich für viele Leute, die nicht aus der IT kommen, hört sich das total schräg an. Aber ich kann mich an so eleganten Lösungen erfreuen. Wirklich, ich kann da wirklich Spaß dran haben. Also
wenn du ein System machst, um die Systeme einzurichten und das läuft dann einfach so durch,
ja, genau.
Und du weißt, alles dokumentiert und revision controlled und so, dann ist genau. Einfach schön.
Ja, genau. Also es muss, viele Leute arbeiten ja so, wir leider momentan auch, weil wir ein bisschen unter... understaffed sind, ja, dass wir unseren Tisch frei bekommen. Und das ist so unbefriedigend. Eigentlich möchte man ja schöne Arbeit machen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Habt ihr auch diesen Begriff vom Kunstwerk? Es gibt Computer, die sind gemanagt. Und es gibt Computer, die sind Kunstwerke. Und die Kunstwerke, das sind die Problemfälle. Weil wenn du so ein Kunstwerk im Serverraum hast, dann das funktioniert zwar und ist beeindruckend, aber wenn das mal nicht mehr läuft, ohne den Künstler, keine Chance.
Ah, verstehe. Okay, ich benutze das im anderen Zusammenhang. Du wolltest gerade was sagen.
Nein, wollte ich nicht. Ich wollte ihn nur bestätigen. Genau so ist es.
Kennst du das Phänomen?
Ja. Gab es früher oft bei uns. Jetzt zum Glück nicht mehr.
Keine Kunstwerke.
Geht nicht.
Nur
weil wenn die betreffende Person nicht da ist oder nicht zu erreichen ist oder verstorben ist, dann ist Sense.
Eben.
Das ist einfach, und das geht in einem Betrieb unserer Größe nicht.
Also du musst vielleicht sagen, dass du im Spital schaffst.
Ja.
Also deswegen das mit dem Sterben.
Nein, der ist nicht gestorben, weil er im Spital arbeitet. So. Ist er nicht. Er ist gestorben, weil er verkrebst war.
Oh, leider. Mhm.
Und der hat sich sehr intensiv um nicht nur um diese Software, sondern auch um andere Dinge gekümmert. Und er wusste halt alles, hat auch versucht, das weiterzugeben, aber niemand hatte die Muße, sich damit so intensiv zu beschäftigen, damit derjenige eben das selbst hätte verwalten können. Mhm. Und darum starb das dann halt auch mit dem Menschen, der verstorben ist.
Als Grabbeigabe.
Ja. Und eigentlich ist das falsch, sowas. Also nicht, dass der gestorben ist, das ist
das
schade.
Auch falsch.
Ja. Aber solche Eigenentwicklungen pflegen sollte man nicht zulassen, wenn mehrere Menschen oder Leute damit arbeiten müssen.
Also in der Zeit, wo ich an der ETH gearbeitet habe, haben wir dann ein System entwickelt, wo wir das Aufsetzen von Maschinen und Unterhalt vollständig automatisiert haben. Also es gab gar, die Policy war, man macht nichts von Hand an einer Maschine, sondern es gab ein System, wo ich das konnte ich das eintragen, was ich gemacht haben möchte an der Maschine, mhm, und dann macht es das. Und dann kann ich aber, wenn ich sie neu aufsetzen muss, kann ich es einfach nochmal machen lassen. Und das hat schon große Erleichterung gebracht, auch insbesondere, mhm, eben System Upgrades und so Sachen waren dann kein Horror mehr, sondern macht man halt neue Basissoftware drauf und dann lässt man das machen, was man machen muss, und dann, mhm, sieht man, ob es funktioniert, und wenn nicht, dann kann man ja noch etwas tweaken, das neues Rezept machen für die neue Version. Aber genau, das war schon sehr, sehr entspannend, und keine Kunstwerke mehr zu haben schlussendlich.
Ja, man sagt auch oft, man sollte den VI auf dem System deinstallieren können.
Genau, früh
in der Art. Aber wir können ja auch noch mit Echo und Pipe und... Nein, egal. Naja, wir benutzen Gesamtkunstwerk manchmal, den Begriff Gesamtkunstwerk manchmal für eine besonders schöne Lösung.
Mhm, weil alles zusammenstimmt.
Ja, genau. Mhm. Und manchmal auch, wenn es genau so ein Mosaik aus verschiedenen Einzelbausteinen ist, also ironisch gemeint, das ist ein Gesamtkunstwerk, weil... Mhm. Es läuft trotzdem, obwohl es so viele verschiedene Komponenten gibt. Also so, es gibt für mich so beide Bedeutungen des Ganzen, genau.
Ja, wenn es zu warten ist, weil das Wissen vorhanden ist in diesem Betrieb, dann habe ich gar nichts dagegen. Also das, was ich vorher gesagt habe, will ich überhaupt nicht verallgemeinern.
Du meinst, das mit, also wenn das Wissen verteilt ist?
Ja, wenn es da ist,
halt weitergegeben wird. Diese, also für mich ist da noch, spielt da noch die Nachvollziehbarkeit eine Rolle. Also wenn ich ein System... Gerade jetzt zum Beispiel im Spital, also euer Server läuft nicht mehr. Und keiner weiß, warum. Weil man halt den von Hand, es ist zwar dokumentiert, wie man es machen muss, oder? Man muss den von Hand unterhalten, nach Anleitung oder was immer, aber jemand sitzt da und klickt sich durch irgendwelche Formulare durch, und das, die Fehleranfälligkeit ist einfach da.
Ja, natürlich.
Und wenn das automatisiert ist, dann kann ich erst auf dem Testsystem testen, und zwar automatisiert. Also ich weiß, ah, das läuft durch, okay, dann lasse ich es doch da auch mal durchlaufen. Und da kann ich keinen Fehler mehr machen nachher, weil ich berühre es nicht mehr. Mhm. Und also das ist halt so die Windows-Unix-Frage, die dann da auch schnell raufkommt. Oder? Bei Unix ist das relativ einfach zu realisieren, bei Windows relativ weniger.
Genau.
Aber es geht auch.
Ja.
Ich habe da mal,
aufwendiger,
als ich an der ETH noch war, da haben wir so eine Website gemacht, die hieß Real Man Don't Click, wo wir so Rezepte eben gesammelt haben und unser System für Windows-Management ohne aktive Interaktion dokumentiert haben. Aber es war sehr viel Aufwand, das alles hinzukriegen.
Ich muss auch gestehen, ich habe mal einen wirklich guten Windows-Administrator miterlebt, und der hat auch keine Maus gebraucht. Also wirklich guter, wohlgemerkt. Davon gibt es nicht so viele. Aber es gibt auch um Unix nicht ganz so viele, da fällt es nur vielleicht nicht besonders auf.
Ich habe alles bei beeindruckt.
Aber bei ihm war es schon so, dass der tatsächlich sich per SSH auf seinem Windows connected hat und, mhm, von da aus per PowerShell und die ganzen Kommandos aufgerufen hat. Und das hat mich für einen Windows-Admin schon sehr überrascht, muss ich gestehen.
Das war vielleicht nicht einer... Also der hat für einen speziellen Werdegang oder so.
Ja, das kann natürlich sein. Ich habe ihn nicht gesagt, nach seinem Lebenslauf gefallen, aber das kann sehr gut sein, da gebe ich dir recht.
Weil ich kann mir auch vorstellen, Windows zu managen, aber wenn ich das machen würde, würde ich auch mit PowerShell arbeiten, wahrscheinlich. Weil das mit dem Klicken ist zwar schön, aber irgendwie nach 2-3 Wochen ist es nicht mehr so richtig befriedigend halt.
Aber es wird besser. Früher haben die Leute Klickwege gelernt und versucht nicht zu lernen, was dahinter steckt. Und ich habe ein relativ gutes Basiswissen, glücklicherweise. Und ich verstehe, was dahinter passiert, und kann mir dann die Klickwege irgendwie zusammendenken. Aber viele Leute haben halt früher das Basiswissen nicht so sehr gelernt, sondern vielmehr, wie sie zu den Einstellungen kommen, die sie treffen müssen. Gibt es heute immer noch. Also Leute, die irgendwelche Listings abtippen, gibt es heute immer noch oder irgendwelche Befehle abtippen und sich dann wundern, dass etwas nicht funktioniert.
Die Anleitung mit den vielen Screenshots.
Ja, genau. Ist auch okay. Also wenn man es einmal macht, ist es auch okay. Meine Frau hat heute unter Linux einen eigenständigen Drucker eingerichtet. Caps direkt per Webinterface, war schon sehr überrascht. Aber
und einfach so?
Ja, genau.
Genügend gut. Ja, unterdessen gehört es ja zu Apple, nicht? Die geben sich Mühe.
Ja, schon länger, oder?
Nee, aber das Interface hat... Als Ubuntu 12 oder 13 war, ist eine neue Kubs-Version drin.
Okay.
Und das sieht ganz anders aus, nicht mehr gelb. Ist jetzt weiß und irgendwie...
War das mal gelb?
Rocker. Ich kenn's auch nur weiß.
Echt? Hatten wir so eine alte Version?
Wahrscheinlich. Aber es ist ganz witzig zu sehen, wo ich das jetzt gerade erzähle. Also Linux ist tatsächlich bedienbar. Also viele Leute sagen mir immer noch, dass es nicht bedienbar ist. Es ist bedienbar und es ist auch für Nicht-IT-Fachpersonen bedienbar.
Also ich habe sogar, ich habe eine Kollegin und die Dirigentin von dem Chor, wo ich singe, die hat...
Noch ein Hobby.
Noch ein Hobby, genau. Die ist vor irgendwas, war das, 4 Jahren, hat sie gesagt, so wäre jetzt fertig mit Windows, sie würde jetzt auf Linux umsteigen. Und die hat weder einen Freund, der Linux macht, noch irgendwie Ehemann, irgendeine Verwandtschaft, sondern einfach sie hat irgendwie gefunden, ja, jetzt wäre es Zeit. Und seither arbeitet sie mit Ubuntu.
Gut.
Und
sehr gut. Gut.
Ja. Die wird von mir Hilfe kriegen, wenn sie welche brauchen würde, aber das ist etwa alle halb Jahr mal der Fall und sonst geht das einfach so.
Funktioniert.
Ja. Ubuntu gut.
Also meine Frau ist auf Linux umgestiegen, als der Windows-Maustreiber ihr gemeldet hat, dass er irgendwie eine Verbindung durch die damals Personal Firewall bitte in Anführungsstrichen,
braucht.
Nach außen braucht. Und sie hatte sich gefragt, warum der Maustreiber ins Internet muss. Das hat sie nicht verstanden. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Und da hat sie gesagt, nein, Teufelswerk, ich will da nichts mit zu tun haben. Mir fehlt das Wissen dazu genau. Was macht der im Internet und warum überhaupt? Ich will doch nur mit der Maus und. Und dann hat sie gesagt, ja, was möchtest du machen? Ja, willst du es mit Linux versuchen? Ja, sie will es mit Linux versuchen. Und dann hat sie gesagt, ja, was sie toll findet, ist erstmal, dass sie mich anrufen kann, wenn sie mal Probleme hat und ich kann ihr sagen, was sie machen muss.
Und du bist positiv eingestellt, nicht?
Das kommt natürlich nochmal dazu. Es ist viel, viel leichter, am Telefon einen Befehl durchzugeben, als zu sagen, auf welchem Menü man wo klicken muss. Das ist wesentlich leichter. Und das war für sie das Killer. Das Killer-Feature von Linux ist, dass sie Fehlermeldungen bekommt, mit denen sie was anfangen kann.
Schon?
Ist ja, besser. Keine allgemeine Schutzverletzung. Nein, aber wenn es eine Fehlermeldung ist, dann gibt sie zumindest eine Idee oder man kann das in Google pasten und sagen, ich finde das jetzt und genau. Und sie hat sich jetzt ihr Linux auch selbst ausgesucht. Also sie hat eine Zeit lang Ubuntu benutzt, sie hat eine Zeit lang Linux Mint benutzt und jetzt ist Manjaro Linux. Manjaro ist ein Arch-Linux-Klon, also so ein Rolling-Release.
Okay. Und setzt das auch selber auf?
Setzt das auch selber auf, komplett alleine. Ja.
Dann braucht es dich ja gar nicht mehr eigentlich.
Nur wenn es mal hakt, ja, aber das ist sehr, sehr selten geworden. Also mittlerweile ist sie so fit, dass sie 90 bis 95% der Sachen selber machen kann. Das ist schon gut.
Dann könnte sie jetzt in die Linux-Unterrichtswelt einsteigen und Kurse geben.
Ja. Wenn es Leute gäbe, die daran Interesse hätten. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist das schon in der breiten Masse angekommen.
Viele Linux-Kurse, glaube ich.
Aber ich glaube, Linux ist in der breiten Masse angekommen mittlerweile. Also, obwohl das Asus ja fast verbockt hätte. Die haben ja diese Triple EPCs rausgebracht und haben da ein kastriertes Linux draufgepackt. Und das hat, glaube ich, viele Lorbeeren gekostet, oder?
Das war auch richtig scheiße,
ja?
Das Linux, ja.
Ich habe das war irgendwas mit X, ne?
Ja, ich weiß nicht mal, woher es kam.
Xandros? Nein.
Ja, glaube ich. Und habe ich einmal benutzt und dann runter mit dem Scheiß. Und damals noch, das war noch die Zeit, als ich Ubuntu benutzte, Ubuntu drauf und dann war ich zufrieden. Heute nutze ich ja kein Ubuntu mehr.
Sondern
Debian.
The pure
choice. Genau. Zur Zeit Jesse.
Ist das unstable? Oder ist Testing? Testing ist Jesse.
Testing im Moment. Ja, ist Testing, ja. Funktioniert aber nicht alles. Heute Mittag hatte ich einen Fehler gefunden, ist aber egal. Aber ich bin bei Dirk auch, bei Debian. Obwohl wir sehr viel Freizeit in die Community investiert haben. aber das war vorbei. Also ist jetzt vorbei. Mhm.
Also, ja, wir haben das hier im Podcast schon mal gesagt, ich erkläre es ja auch nur schnell. Mark Shuttleworth hat ja sehr, sehr stark am Anfang auf Community gebaut und Community in Entscheidungsprozesse eingezogen. Und mittlerweile entwickelt sich das mehr so mehr durch eine Diktatur von oben. Community spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Mhm. Und man muss die Entscheidung hinnehmen, die er hinnimmt. Also Amazon Shopping Lens, was da nicht so alles war. Und ich fühlte mich da einfach nicht mehr aufgehoben. Ja. Ich konnte auch nicht mehr hinter den Entscheidungen stehen. Hab dann so eine Kurve gedreht über Sabayon, das ist ein Gento-Derivat. Und bin dann jetzt wieder bei Debian. Und sind wir mal ganz ehrlich, was ich am Rechner mache, was ich aufmache, ist eine Kommandozeile mache ich auf, jedes Mal. Ich mache ein Mail-Programm auf und ich mache einen Browser auf. Viel mehr brauche ich nicht. Und ob das System darunter Windows ist oder ob es Mac OS ist oder ob es you name it ist eigentlich völlig egal. Wenn ich meine Kommandozeile bekomme, wenn ich meinen Browser und mein Mail-Programm bekomme, ist alles gut. Und die Software, die ich sonst brauche, ist Open Source. Die läuft auch auf jedem System, von daher.
Genau.
Das ist dann ist mehr die Community, die entscheidend ist für dich.
Ja, genau. Und das System muss laufen. Also ich bin ITler auch. Ich habe das auch als Hobby, aber ich möchte zu Hause, ich komme nicht mehr so häufig zu Hause vor den Rechner, weil der Beruf doch schon ziemlich beanspruchend ist. Zu Hause soll es dann doch bitte einfach laufen. Da möchte ich jetzt nicht noch basteln. Also ich bin nie ein Desktop-Bastler gewesen. Also so Leute, die ihre Desktop-Umgebung selber aufgebaut haben, die bewundere ich. Dazu habe ich nie die Geduld aufgebracht. Das Ding muss einfach für sich tun. Und da kann es ruhig ein älterer Desktop sein, das ist mir egal.
Aber tun muss es, laufen muss es. Ja, genau. Und halt, was du vorhin gesagt hast, die Community, die ist ja nach wie vor immer noch gut bei Ubuntu. Aber halt die Kommerzialisierung, die war mir zu stark. Ich habe das schon immer gewusst. Mark Shuttleworth hat das übrigens auch immer gesagt. Mhm. Er will schwarz rauskommen am Schluss. Und das wussten wir. Aber da sind einige Entscheidungen gefallen, die konnte ich überhaupt nicht verstehen. Teile davon hat er rückgängig gemacht, aber erst nachdem die weltweite Community aufgeschrien hat. Dirk hat es vorhin kurz erwähnt mit der Shopping Lens von Amazon, sowas gehört nicht auf einen freien Desktop. Der hat einen Hammer gefressen, der Typ. Absolut. Und er hat es zu Beginn auch nicht eingesehen, dass da so eine riesen Aufruhr kam, auch von seinen eigenen Entwicklern zum Teil. Und mittlerweile ist sie wieder ganz weg. Bei 13.10 ist sie ganz weg.
Okay.
Aber und all die sich jetzt an die Shopping Lens gewöhnt haben und darunter
leiden. Die können sie installieren.
Ah, das schon.
Ja. Ja. Ja, das hat was, also es hat nichts mit Technik, sondern mehr was mit Ideologie dahinter zu tun.
Genau.
Technisch ist das immer noch eine sehr, sehr gute Distribution.
Ja, für mich, absolut. Ich merke, das habe ich nie jetzt in meiner ganzen Zeit, ich setze mich viel mit Linux auseinander, aber die ganze Community-Geschichte irgendwie, mich mit Leuten zu treffen, die Linux machen.
Er macht jetzt eine runzelnde Stirn, der Tobias.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist für mich so nicht. Dieses, das sieht so viel Runzeln sind es noch nicht,
nein, dass man es hört. Drei, vier. Die ist natürlich auch in der Schweiz.
Ich merke dann jeweils so von der Thematik her irgendwie, technische Diskussion finde ich spannend, aber wenn es dann so diese, ja, der macht das und das ist nicht gut und der hat mich übergangen und so. Diese Probleme, die kann ich ja sonst auch haben, da brauche ich ja nicht Linux dafür.
Das stimmt.
Das ist richtig. Ja, irgendwie habe ich da den Zugang nie richtig gefunden.
Auf der anderen Seite gehst du auf den Swiss Perl Workshop und hältst einen Vortrag.
Eben, aber da auf dem Perl Workshop, da hat es so Leute gehabt, die immer gesagt, so, ums Himmels Willen, teilweise die irgendwie, die waren so intens an dem, was sie jetzt gerade waren. Irgendwie, und ich habe gefürchtet, ja, wenn ich jetzt das Falsche sage, dann nichts passiert.
Hattest du wirklich das Gefühl?
Echt? Und das ist nicht meine Welt. Also ich halte mich selbst für relativ eine, wie soll ich sagen, gelassene Person. Also dass ich, wenn jemand eine starke Meinung hat, so, ist schön, ich kann dich sogar allenfalls begreifen, was seine Meinung ist, wegen dem muss ich sie ja nicht übernehmen. Aber so dieses, also es hat im Nachgang auf Facebook hat es da auch noch so Diskussionen gegeben zwischen einzelnen Personen,
kann ich mitbekommen,
wo ich gedacht habe, zum Glück bin ich da nicht so nah gestanden, als die irgendwie und so. Also
das kann ich gar nicht,
aber ich muss mal nachlesen.
Okay, habe ich überhaupt nicht.
Es gibt so eine Perl-Gruppe auf Facebook, wo
Perl
Group irgendwie heißt die.
Okay. Okay. Für die Schweiz oder generell?
Nö, das ist weltweit.
Okay.
Und da war das irgendwie Thema, haben sich zwei so auf den Kopf geschlagen.
Unfassbar. Also für mich hat Community damit zu tun, einfach Wissen weiterzugeben. Das ist für mich das dahinter. Der eine hat die eine Idee, der andere hat die andere Idee. Dann triffst du dich auf so einer Veranstaltung und auch auf so einem Per-Workshop und dann sagt halt jeder was von seinen Ideen.
Genau.
Es gab auch auf dem Per-Workshop einige Vorträge, die nicht ganz so interessant waren für mich, aber es war interessant zu sehen, mit was sich Leute beschäftigen. Zum Beispiel hat mich der aus Lausanne sehr beeindruckt, oder aus Genf.
Der vom Gericht?
Ja. Der hat mich super beeindruckt, die komplette Infrastruktur auf Perl aufgesetzt haben, Gerichtsurteile und Urteile einpflegen, Riesenwissensdaten. Das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich habe es zwar nicht erfassen können, weil mir so ein bisschen auch der fachliche Hintergrund fehlte, aber das, was er da präsentiert hatte, das hat mich unglaublich beeindruckt, muss ich gestehen. Also deswegen auf Veranstaltungen, deswegen Community. So diese ganzen Metadiskussionen, die kann ich mir auch gerne schenken.
Mhm. Der von Genf.
Genf war der, nicht Lausanne, Genf.
Nee, Lausanne ist das Bundesgericht. Die machen, glaube ich, was anderes. Aber auch Open Source. Das war
beeindruckend, oder?
Und die Community ist halt das Gefäß für mich, dass diese Sachen bereitstellen kann, wo man sich treffen kann, zum Beispiel über solche Sachen diskutieren, technisch oder halt auch philosophisch oder was auch immer, ist ja egal. Und hier in der Schweiz ist die nicht so aktiv, beziehungsweise es sind nicht diejenigen Leute da drin, die ich da drin haben will.
Community Designer.
Sehr schön.
Und deswegen war ich eher in Deutschland aktiv, weil die waren mir viel angenehmer, offener auch. Und bei uns ist es halt manchmal noch ein bisschen Kleinkrieg.
Der hat recht.
Ja, wer hat recht. Wer hat die schönste
Distribution? Das war meine Idee und wieso macht ihr das jetzt so?
Genau. Also generell geht es da um Wissensaustausch. Also das ist so das, was mir wichtig ist. Deswegen halte ich auch auf solchen Veranstaltungen Vorträge. Oder Key Signing ist natürlich auch ein Thema. Jetzt auch im Zeitalter von Prism wieder ganz neu.
Mein CA-Cert. Ich bin ja eigentlich, wie heißt das?
Assurer?
Assurer, genau. Aber meine Assure-Tätigkeit, die habe ich schon lange nicht mehr ausgeführt.
Ich auch nicht, schon länger, schon ewig nicht mehr.
Ich bin auch
sehr. Bist du auch Assurer?
Ja, ja. Mhm. Dann können wir uns gegenseitig Assurer. Yeah. Nein, aber tatsächlich finde ich auch, dass das GPG wichtig ist, aber ich merke auch, ich habe den Werner Koch auch kennengelernt, der GPG geschrieben hat, der total nett ist. Mit dem wollen wir auch nochmal einen Podcast machen. Super, super cooler Typ. Anderes Thema. Aber ich finde, das ist immer noch zu komplex für Massenbenutzung.
Von der Anwendung her.
Ja. Da fehlt noch eine ganze Menge an Infrastruktur. Also das, wie GPG auf Rechnern funktioniert, ist immer noch, es muss transparent sein. Die Leute müssen es eigentlich gar nicht merken.
Usability.
Genau, die Usability. Also wenn du noch so ein Projekt suchst.
Ich bin iPhone-Benutzer, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Okay, wir gehen.
Das war ein Thema, das mich da immer etwas interessiert hat, ist diese ganze Instant-Messaging-Geschichte. Und da ist ja eigentlich alle populären, die sind serverbasiert und open. Also ist allenfalls gesichert der Transport zwischen mir und dem Server, wenn ich Glück habe. Aber dort ist wieder frei für Prism, das einzusehen. Und da gibt es jetzt so ein Produkt, das heißt Threema.
Ja, habe ich von gelesen.
Von einer Schweizer Firma gemacht, das End-to-End verschlüsselt mit Keys und auch so Trust-Level. Eigentlich vom Konzept her wie PGP, aber eben in einer Art präsentiert, dass auch ein Mensch, der nicht wirklich schnallt, was abgeht, mal schon per Default das sinnvoll benutzt. Und dann einer, der es begreift, kann es dann noch etwas besser benutzen. Aber so finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie man das den Massen zugänglich machen könnte.
Sowas wird gebraucht, genau. Und WhatsApp wäre nicht weniger gut, wenn man es nicht verschlüsselt machen würde. Oder eben solche SMS-Dienste zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Und es gibt es übrigens auch für Android. Das ist also nicht nur auf dem iPhone.
Okay.
Seit neuestem.
Stimmt, deswegen hatte ich es mir nicht näher angeguckt.
Und jetzt unterdessen gibt es auch auf Android.
Okay.
Moment,
ich will nochmal gucken. Tippe. Nein, genau. Also das ist, nein, das ist so der Hintergrund für Community, mhm. also Richtung, das geht so Richtung Open Knowledge. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich einen Link gefunden, die Open Knowledge Foundation, von der ich vorher nie was gewusst hatte. Da müssen wir nochmal drüber reden, Roman, ob wir da beitreten als mhm. Podcast, weil wir halt Wissen weitergeben. Also es geht darum, Wissen mhm. gratis weiterzugeben und nicht nur in Form von Schwulwissen, sondern eben auch von anderem Wissen. Und es gibt ein Schweizer Chapter, so heißt das ist die Open Data mhm. Foundation in der Schweiz. Open Data interessiert mich auch, aber mir geht es mehr um Open Knowledge. Mir geht eins meiner Anliegen ist, dass Wissen nicht von Geld, vom Geldbeutel abhängen darf. Das ist mir wichtig.
Aber denkst du, es reicht, wenn das Wissen einfach da ist? Oder brauchst du noch mehr? Dass das irgendwie hm? Vermittelt oder zugänglich gemacht wird in einer sinnvollen Art und Weise?
Ja und ja. Erstmal muss es da sein, damit es überhaupt verteilt werden kann. Das ist so das eine. Und das zweite ist, es muss zugänglich gemacht werden. Also es muss beides geben. Das kann man nicht losgelöst voneinander sehen.
Definitiv. Also so ein Thema, was mich auch immer wieder umtreibt, ist die Tatsache, dass es total schwierig ist, einen guten Programmierer zu finden. Mhm. Wir sind im Moment 4 IT-Leute hier und wir würden eigentlich gerne noch einen 5. mit dabei haben, aber da muss Verschiedenes stimmen und so. Unter mhm. anderem sollte auch gut sein mit Programmieren. Mhm. Und dass Leute, die programmieren können, da gibt es ganz wenige. Und die das auch gerne machen. Und so.
Ich glaube, ab einem bestimmten Level wird die Luft dünner.
Ja, aber wenn du schaust in der Schule mhm. heute, da Informatik, das heißt Word bedienen.
Ja, ja.
Hallo? Es kann doch nicht sein. Und ich frage mich so, inwiefern, wie könnte ich eben Open Knowledge oder diese ganze Wissensvermittlungsgeschichte, wie kommt es dazu, dass jemand eben in der Primarschule oder im Gimmi sagt, hey, das ist cool, ich möchte nicht nur PlayStation, sondern ich möchte selber was machen und dann auch merkt, dass es geht.
Ja.
Und wie da diese... Was gibt es da, um das zu fördern? Diese ganze Motivation. Ich meine, motivieren muss sich jeder selbst, aber dass überhaupt Zugänglichkeit von dem da ist.
Also das sind schon so 3 große verschiedene Themenblöcke. Ne? Das eine ist, wenn du sagst Word-Schulung, das ist auch das, was ich am deutschen Schulsystem mit kritisiere, dass die sagen, die wollen für die Industrie ausbilden. Das ist Quatsch. Die müssen Konzepte vermitteln und keine Programme vermitteln. Das ist meine feste mhm. Überzeugung. So, wenn ich nämlich irgendwann mal Word, wenn es Word nicht mehr gibt oder wenn das in einer Online-Textverarbeitung abgelöst wird, sei es noch Google Docs, sei es Etherpad oder Office 365 gibt es ja jetzt von Microsoft. Das Prinzip dieser Office-Lösung ist ja das gleiche. Die sollen keine Klickstrecken mhm. lernen, da waren wir ganz am Anfang, sondern die sollen das Basiswissen haben. Was ist ein Absatzformat? Wie designe ich einen Text? Design ist schon zu viel gesagt, aber wie strukturiere ich Text?
Wie funktioniert Textverarbeitung?
Genau.
Genau,
das ist.
Genau,
du bringst. Die sollen Textverarbeitung lernen und nicht ein Produkt.
Exakt.
Das kreide ich uns und Schweizern auch an.
Ja, ist in Deutschland genau das gleiche, leider. Exakt. Exakt. Das zweite große Thema ist, es wird viele, wie beim Autofahren, es wird viele, viele Leute geben, die wollen das Auto nur bedienen. Ja, und es wird ein paar Leute geben, die wollen es tatsächlich auch begreifen. Mhm. Und das haben wir beim Computer immer, der Computer hat eine sehr, sehr hohe Durchdringung bekommen und der Prozentsatz der Leute, die sich wirklich für das Innen drin interessieren, ist weniger geworden.
Wie beim Auto. Früher musste man irgendwie das Auto fast selber zusammenbauen können, damit man ein Auto hatte.
Genau. Und Ölwechsel selber machen, heute brauchst du noch nicht mal den Messstab selber rausziehen, das macht die Elektronik für dich. Genau, exakt. Also die Analogie ist relativ gut.
Wobei es halt, also ich denke, das Schöne, wenn du heute Autobauer, also das dich fasziniert. Das kannst du ja auch machen. Mhm. Kannst irgendwo in einer Garage mieten und da selber an deinem Zeug rumfeilen. Aber der Aufwand ist riesig. Im Sinn von Geld und überhaupt Location und so weiter. Und Programmieren ist sowas Zugängliches eigentlich. Mhm. Wenn ich Google Chrome installiert habe, habe ich alles, was ich brauche, um Programmieren zu lernen. Ich habe eine ganze Entwicklungsumgebung. Und Google Chrome hat irgendeine Durchdringung von 20-30%. Das heißt, all diese Leute haben alles auf dem Computer, um JavaScript zu programmieren. Und zwar richtig cool mit Debugger und alles. Profiling ist alles drin. die Voraussetzungen wären so gut.
Ja, total.
Währenddem eine Autowerkstatt in der Garage, das haben die wenigsten,
das, oder? Das stimmt, aber auch ich merke auch bei sogenannten Power-Usern, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie sich das Leben leichter machen können. Das ist also das, was mich am allermeisten überrascht. Also die meisten machen noch Einrückungen durch die Tab-Taste zum Beispiel. Also das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Sobald sich das Seitenformat ändert, ist die komplette Seite kaputt. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass sie sich das Leben leichter machen können. Die Sekretärin schreibt den Brief immer so, dass sie den letzten Brief aufmacht und den unter einem neuen Namen abspeichert. Genau, also statt ein Template zu bauen, also eine Vorlage, Dokumentvorlage zu bauen. Die Idee, was man mit den Tools machen kann, ist ja gar nicht mehr da.
Das ja, und jetzt mit deinem Open Knowledge? Kannst du da Abhilfe schaffen?
Ja, ich könnte zum Beispiel, wenn Interesse bestünde, natürlich auch sowas. Ich habe mal einen Vortrag über LaTeX gehalten.
Ist auch ein Thema, das mir am Herzen liegt.
Ja, ist aber hat dann allerdings einen anderen Level. Ne? Also wenn du ein Linux-System hast, hast du natürlich auch alles, was dir Programmieren möglich macht auf dem Rechner. Du hast einen Perl auf dem Rechner, womit du programmieren kannst. Auch wenn Perl nicht mehr so ganz cool ist, wie alle möglichen sagen, ist nicht so der
heiße.
ist es halt nicht mehr der heiße Scheiß, obwohl das völliger Blödsinn ist. Ich mag das total gerne. Also für mich ist es, ich habe mit allen Unix-Derivaten zu tun, weil wir jetzt auch, ich arbeite beim Dienstleister und was der Kunde will, bekommt er. Ich kann Perl-Skripte schreiben, die laufen auf allen Plattformen, inklusive Windows, wenn ich will. Und so eine Durchdringung hat Python noch nicht, auch wenn es cooler ist. Oder Ruby. Ruby auf Serverbasis zu administrieren ist sowieso nochmal. Aber anderes Thema.
Die meine Lieblingsprogrammiersprache-Diskussion.
Nein, aber ich bin da eigentlich Pragmatiker. Ich möchte gerne das benutzen, von dem ich weiß, dass es da ist. Und das ist halt Perl. Also bei Unix ist es eben Perl. Bei Linux wird es mittlerweile auch Python als Verbreitung. Aber bei Unix ist Perl. Punkt.
Ja, was Programmiersprachen betrifft, habe ich so das Gefühl, dass das eine ist Wissen, wie die geht. Das geht noch schnell. Also wenn ich PHP kann, ich kann PHP, ich kann auch Python. Aber zu verstehen, wie eine Sprache tickt, wie das Herz dieser Sprache funktioniert, das braucht einfach relativ lang. Und wenn ich Python programmiere, dann programmiere ich Python wie ein Perl-Programmierer. Und wenn ich C schreibe, schreibe ich C wie ein Perl-Programmierer. Und wenn ich JavaScript... Wobei JavaScript ist interessant. JavaScript, das hat jetzt mein Perl beeinflusst. Das zurück. Also es hat so... Ich programmiere jetzt eher wie JavaScript. Oder habe einige Ideen von JavaScript ins Perl übernommen.
Okay. Du kannst ja kurz sagen, worüber du den Vortrag gehalten hast. Das ging ja genau um Vermischung von Perl und
JavaScript. Ja, was ich im Moment eben... Also mit was ich mein Geld verdiene. Meistens, das sind so Applikationen mit dem Web... Frontend und ein Backend, das die Sachen auf dem Server macht. Und früher war das ja so, dass man, wenn man sowas programmiert, dann macht man das mit einem Framework, das mehr oder weniger eine animierte Slideshow auf dem Webbrowser präsentiert vom Server, das den neuen Zustand zeigt. Und heute ist das etwas aufgeweicht, dann macht man Ajax und holt sich da Teile von dem Slide wieder rüber. Aber irgendwie viele haben immer noch diesen Approach, also dass sie auf dem Server letztendlich die ganze Applikation abbilden und dann so Screens rüberschieben auf den Client. Und was wir machen ist, wir schreiben die Applikation in zwei Teilen. Also wir schreiben einen Client und einen Server. Der Server läuft auf dem Server, ist in Perl geschrieben, hat ein API und einen Client, der ist in JavaScript geschrieben und läuft auf dem Browser. Und der redet mit dem Server, wenn er was will vom Server, und zwar Daten. Die Darstellung, die passiert dann im Client. Und dieses Konzept, das ist ja nicht was Neues, aber das ist wieder möglich jetzt mit diesen schnellen Webbrowsern. Bis halt früher, als man einen Fat-Client geschrieben hat für die verschiedenen Plattformen, kann man jetzt einen JavaScript-Client schreiben, der im Browser läuft. Der Endbenutzer, der merkt das nicht so deutlich. Für den ist es halt einfach was, das im Webbrowser läuft. Aber für mich als Entwickler ist das Erlebnis ist ganz ein anderes. Also ich kann wirklich wieder eine Applikation schreiben, wo ich relativ frei bin, die zu programmieren, weil die lebt im Browser. Die ist nicht mehr so, dass ich so rigide Techniken brauche, um diese Slides da sinnvoll rüberzuschieben und den ganzen State zu halten zwischen den einzelnen Slides, sondern dass die Applikation im Browser ihren State behält, das ist völlig logisch, weil die lebt ja da, die muss nichts tun, damit sie ihren State behält, die ist einfach da. Und das ist eine andere Qualität von Programmieren für mich. Mehr Fun.
tatsächlich auch mehr Fun, ne?
Definitiv. Also es ist wirklich so weniger Buchhaltung, mehr Fun.
Es gibt ja auch noch zwei große Sachen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, du überträgst weniger Daten, was das Ganze
von der Effizienz her.
Was das Ganze schlanker macht und auch schneller macht, weil du hast ja heute sehr, sehr leistungsfähige Rechner. Selbst unser Mobiltelefon ist ja schon leistungsfähiger als das, was wir vor 10 Jahren auf dem Computer auf dem Tisch stehen hatten. Also deutlich leistungsfähiger. Und die zweite Sache ist natürlich, du kannst sowas wie Push implementieren. Das heißt, sobald sich was auf dem Server tut, neue Daten hinzugekommen sind, kannst du auf dem Client Interaktion starten. Also das ging ja früher nicht ohne Ajax. Das ist ja erst jetzt mit Google Mail, war einer der größten großen Vertreter, die mit Ajax angefangen haben, wo sowas halt möglich war, genau.
Und von der Usability her wird es, das war so ein, wir machen das jetzt seit 6 Jahren schon mit so Frameworks, dass wir so arbeiten. Und als das ganz am Anfang war, da war ich selber so total begeistert von dem und habe irgendwann beim Kunden und habe da sowas vorgeführt und dachte, die sind jetzt alle dann auch total begeistert und denken, boah, was mit dem Webbrowser? Boah, wie geht denn das? Und ja, aber das sieht ja aus wie Windows und so habe ich gedacht, dass die das sagen würden. Aber was die sagten war, sieht toll aus. Ja, können wir machen, dass dieser Button, wenn man den drückt, dass er da gleich noch dieses Kontext-Help gleich mit anzeigt. Ah ja, und die Tastaturbelegung bei jenem müssten wir.
Und dieser Button mit den grünen, genau.
Ich meine, wenn ich das nicht, das konnte ich dann auch machen, aber wenn ich das nicht mit dieser eben JavaScript-Technologie gemacht hätte, dann wäre das schlicht unmöglich gewesen. Und ich hätte gesagt, hey, das ist ein CGI, das geht nicht. Aber für die haben das gar nicht erkannt. Dann sagt, boah, ja. Es verhält sich so wie ein Windows-Tool, also können wir auch das erwarten, was man von Windows-Tool erwarten kann.
Also mit Nicht-IT-Leuten über IT zu reden, kann manchmal sehr, sehr ernüchternd sein. Ich leide mit dir. Ja.
Und dann ist es eben schön, wenn ich mich selber freuen kann daran, dass es innen drin so schön ist. Und auch wenn die das nicht merken.
Ja, genau.
Ist halt einfach so.
Aber das zu erklären ist schwierig, oder?
Ja, und es bringt ja auch nichts, weil so what? Weil die wollen ja einfach, dass es den Job tut für das, was sie mich bezahlt haben, und wenn ich jetzt da irgendwas Tolles innen drin gebaut habe, wäre es schon schön, wenn sie es auch schön fänden, aber solange sie zufrieden sind, ist auch okay. Aber ich manchmal merke ich, wie ich so irgendwie auf was abfahre und denke, oh, das ist so, ich bin total begeistert von diesem ganzen technischen Zeug innen drin, und außen ist eigentlich ganz einfach und die Leute nehmen es halt dann auch für das. Ist ganz einfach, ist gut zu bedienen, ja. Aber dass ich da tagelang gerade rumgeschräubelt habe innen drin und so,
Jetzt kommen wir gerade die Kurve Richtung IT. Dein bekanntestes Produkt, in Anführungsstrichen, ist ja RRD-Tool.
Genau.
Wie kam es dazu?
Die Geschichte, die alte Geschichte. Also ja. vorher war ja MRTG. Das ist mein erstes Open-Source-Produkt. Da war ich war gerade fertig mit dem Studium, bin nach England gegangen und habe da für eine Universität, in deren IT-Department habe ich gearbeitet, also die Netzwerker von der Uni. Und die hatten einen Internet-Uplink, 64 Kilobit, Uni von 10.000 Leuten. Und intern in der Uni drin hatten sie so 10 Megabit-Netzwerk und eben aber diesen 64 Kilobit Uplink und Downlink symmetrisch. Und der war immer voll.
ISDN, ne?
Ja, ja. Und mit Newsfeed drauf und die ganze Mail von der Uni. Und Web war da gerade so im Kommen. Und die Leute haben sich häufig dann beklagt bei uns, also bei der zentralen IT, darüber, dass das doch eher langsam sei alles. Und da hatte ich die Idee, wir müssten das irgendwie visualisieren, diesen Link, damit die Leute sehen, dass er nicht kaputt ist, sondern einfach voll.
Um es mal an die moderne Generation weiterzugeben, das ist so, wenn ihr ein E auf eurem Handy seht, dann ist das
ungefähr... Das ist schneller, das E, oder?
Das, weil es komprimiert ist, ist es ein kleines bisschen... Also von der Bandbreite ist es 56, glaube ich.
Stimmt, ja, genau. Ja, ja.
Aber es ist komprimiert, von daher ist es schon ein bisschen schneller, aber die Latenzen sind halt relativ hoch. Mhm. Latenzen sind bei ISDN ja relativ gut, aber das ist das und da hängt eine ganze Uni dran.
Entschuldigung. Genau, so in der Art. Und dann habe ich eben das MRTG da entwickelt in der Zeit, um eben diesen Link zu visualisieren. Habe da auf einer Mailinglist war ich da, wo andere Leute sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, habe es da publiziert, gesagt, ja, hey, ich habe da was geschrieben und so. Und dann hat es das Echo gegeben, war noch cool, so zu wissen, dass die Leute das jetzt auch sonst einsetzen. Und dann bin ich da von England weg und an die ETH und habe da meinen Job als System Manager übernommen und habe das da nicht mehr gebraucht, weil da gab es andere Leute, die das Netzwerk gemacht haben. Und dann habe ich so nach einem halben Jahr habe ich eine Mail gekriegt von, von Dave Rand, das war ein Typ aus den USA, und der hat geschrieben, ja, er würde das bei sich, bei seinem ISP einsetzen und er hätte es neu geschrieben in C. Also ein Teil davon, der die Grafik macht. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, ja, dann übernehme ich das doch und habe das neu publiziert und so. Und das hat so auf Sparflamme ist es so weitergelebt, hat das weitergelebt. Und immer wieder kam mal so jemand, der gesagt hat, ah, und ich verwende das für die Wellen zu messen bei mir bei der Ozeanbeobachtungsstation. Der andere hat seinen Kühlschrank irgendwie damit grafisch dargestellt und so. Und
was ist das für ein Gefühl? Das würde ich gerne.
So, ja, eben diese Anerkennung halt. Also, dass ich merke, es bringt, also es ist nicht nur ich finde es cool, sondern es hat andere Leute, die es auch gut finden. So diese so Bausteine liefern zu können. Das ist, also insbesondere eben, wenn ich merke, jemand setzt nicht nur ein, sondern er macht was mehr draus. Und was ich dann eben merkte, ist, die Leute, es hat viele Leute, die machen mehr aus dem MRTG, als ich je die Idee hatte. Dass man es überhaupt machen könnte. Ist ja Multi-Router Network Graphing, also Router und Network und so, das war sehr engsternig, das Ganze. Und die haben das für alles Mögliche eingesetzt. Und da kam bei mir eben die Idee auf, ja, diese Art der Datensammlung und dann das grafisch darstellen, diese Fähigkeit, die müsste irgendwie zugänglicher sein, als dass man das nicht auf diese eine Anwendung begrenzt ist, sondern dass es eben ein Toolkit ist, mit dem man Daten erfassen, speichern und dann wieder grafisch darstellen kann. Und habe da angefangen, das zu designen. Habe das schon, also ich habe erst Dokumentation geschrieben, kein Code und das dokumentiert, wie das funktionieren muss.
Das ist so, wie ich das an der Uni gelernt habe. Okay.
Und ich habe ja nicht Informatik studiert, ich habe Elektrotechnik studiert.
Ich habe ein Softwarepraktikum gemacht, wo wir genau das so machen mussten und wir haben alle geflucht. Wir mussten vorher schon Screenshots abgeben, bevor wir das Programm fertig hatten.
Gut, es war ein Command-Line-Tool, von dem her, das ist cool. Das war, ich musste keine, also ich
wollte... Also unsere Applikationen waren auch Command-Line, aber...
Ich habe Pod-Files geschrieben mit Dokumentation drin, also Perl Plain Old Documentation Format. Und habe mir das Ganze zusammengereimt. Also wie muss das Tool funktionieren? Und habe dann irgendwann, als ich das hatte, habe ich angefangen, das zu programmieren. Und habe es dann, also habe ich es öffentlich gemacht, dass ich das mache, auf der MRTG-Mailingliste. Das gab dann auch einiges an Response, wo ich dann eben von Leuten, die wirklich C programmieren konnten, ich kann C programmieren, aber nicht wirklich C. Also es ist nicht eine Native-Sprache für mich. Und da habe ich dann auch viel Rückmeldung gekriegt und Tipps und so. Das war ein spannendes Erlebnis. Da eben, also ich habe sicher die meiste Zeit investiert, aber es hat viele Leute gehabt, die Interesse hatten und eben auch Wissen und dann mir so Rückmeldung gegeben haben über Datenstrukturen und wie das C-mäßig richtig zu implementieren ist und nicht Perl-mäßig in C. Das hat 98 habe ich angefangen und dann bin ich 99 konnte ich für 3 Monate ans Supercomputing Center in San Diego ein Exchange machen. Die haben einen System Manager von sich an die ETH geschickt und ich konnte da hin.
Cool.
Und dann war ich da und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da machen soll. Und dann habe ich da mit meiner Chefin am ersten Tag dann sie gefragt, ja, und was ich jetzt machen soll, was meine Aufgabe wäre. Und dann hat sie gesagt, jo, ob ich eine Idee hätte, was ich machen will. ich hätte eben dieses RD-Projekt, was ich da schon hätte, ob sie schon mal von dem gehört hätte. Ja, sie hätte schon von dem gehört. Und so, und das wäre natürlich cool, wenn ich an dem etwas weiterarbeiten könnte. Und dann ja, natürlich kannst du. Dann konnte ich da 2 Monate auf Kosten von eben Kaida, das war die Gruppe, wo ich da war, die machen so Internet-Traffic-Beobachtung, das ist ihr Ding, konnte ich da RD-Tool fertig entwickeln und habe dann in der Zeit da Fulltime dran gearbeitet und dann im Sommer 99 habe ich das released, die erste Version.
Was macht RD-Tool? So mal
für
Leute, die es vielleicht noch nicht kennen.
Gibt's das?
Ich glaube, es hat jeder schon gesehen oder jeder kommt damit direkt in Kontakt, aber ich glaube nicht, dass es viele gibt, die einen so tiefen Einblick haben, dass sie es wissen.
Gut.
RD-Tool.
Sind ja nicht alles Administratoren.
Genau, das läuft einfach, oder?
Und man sieht
die Grafiken. Also die Idee ist folgende. Ich habe in meinem System Administrator-Leben habe ich da ganz viele Geräte und Software, die ich betreue und alle macht irgendwas den lieben langen Tag.
Und ich möchte das irgendwie in den Griff kriegen. Ich möchte wissen, was die macht. Und zwar, was die macht, nicht im Sinn, was die macht im Detail, ob die jetzt jenes oder was anderes tut, sondern ich möchte wissen, wie viele Mails transportiert sie, ist dieser Server überlastet, und das sind alles so Zahlen, die ich kann die einfach abfragen. Meistens gibt es ein Kommando, wo ich die Zahl abfragen kann. Aber wenn es dann schief läuft, dann weiß ich ja nicht, wie die Vergangenheit war. Also ich weiß einfach, der Server ist jetzt überlastet, aber ich weiß nicht, was normal ist für diesen Server. Und hier kommt jetzt RDTool ins Spiel. Das ist eine Datenbank, mit der ich Zeitreihen speichern kann. Also numerische Daten, die ich einsammle, regelmäßig kann ich da ganz einfach ablegen. Und der Trick von RDTool ist, es speichert die nicht einfach in einen großen Sack rein wie eine SQL-Datenbank, wo irgendwann muss ich eine größere Harddisk kaufen, sondern bei RDTool, wenn ich die Datenbank anlege, sage ich, da möchte ich jetzt für die nächsten 2 Wochen in 5-Minuten-Schritten Werte speichern. Und wenn die 2 Wochen vorbei sind, dann überschreibt er die ältesten Daten wieder. Also macht so einen zirkulären Puffer. Und da ich aber nach 2 Wochen die Daten nicht wirklich wegwerfen will, kann ich ihm zusätzlich sagen, speichere doch auch noch jeden Tag einen Durchschnittswert ab. Und das machst du für ein Jahr. Das heißt, ich habe dann für die vergangenen 2 Wochen habe ich hohe Auflösung, 5-Minuten-Werte, und für das vergangene Jahr habe ich dann noch Tageswerte in dieser Datenbank. Die kann ich frei konfigurieren. Wie viele Stufen der Konsolidierung ich will. Ich kann auch sagen, speichere nicht den Durchschnitt ab, sondern speichere das Maximum oder das Minimum ab. Kann mir so die relevanten Daten aufbewahren. Und dann, wenn ich das eingerichtet habe auf meinem Server und der das nächste Mal spinnt, kann ich schauen, normal wäre Load 0,5 und jetzt hat er Load 13. Okay, dann weiß ich, auf was ich, wann es wieder normal ist sozusagen. Mhm. Und ich denke, das Killer-Feature von RDTool war dann, dass das in der Lage ist, aus diesen Daten auch Grafiken zu zeichnen. Weil diese Zahlenreihen, die sind zwar numerisch interessant, aber für den Chef normalerweise nicht nachvollziehbar. Und wenn ich eben zum Beispiel eine größere Bandbreite haben will, ist es sehr hilfreich, wenn man das optisch sehen kann, wie jetzt die Belastung ist von diesem Uplink. Und RDTool hilft mir da sehr weit, diese ganzen grafischen Aufbereitungen zu machen, sodass das Ganze dann für das breite Publikum zugänglich wird.
Also die Grafiken hat wirklich schon jeder gesehen. Davon gehe ich
fest. Denke ich auch. Und da steht ja eben auch mein Name drauf. Nicht? Das ist ja meine Sünde, aber viele Leute lassen es drauf. Man kann den übrigens auch wegmachen. Ist nur nicht dokumentiert. Aber wenn man die Source liest, es gibt eine Option. Das ist einer der Jobs, mit denen ich Geld verdient habe. Es hat mich mal eine Firma angefragt, ob ich das nicht erweitern könnte, dass man den Namen wegmachen kann. Okay. Und dann haben mir die irgendwie, ich weiß nicht, 4.000 Euro gezahlt für die neue Option Name wegmachen.
Hast du nur eine Variable wahrscheinlich oben gesetzt?
Nee, also es gibt die Implementation war relativ einfach, aber es gibt jetzt eine Option, wo man minus minus irgendwie no label oder sowas, wo man das wegmachen kann.
Okay. Also die Grafik werden wir eine Grafik, vielleicht kriegen wir ja eine Grafik von eurem Dach, von eurer Warmwasseraufbereitung.
Ja, das können wir machen, kann ich dir nachher geben.
Die möglichst unverfänglich ist.
Oder Stromverbrauch, das ist ja interessant. Kannst du abschätzen, wann hat jetzt wer die Waschmaschine eingestellt oder wann haben die Leute gekocht?
Wenn du da eine typische hättest, können wir machen. Also wir haben immer ein Bild pro Folge, nehmen wir die gerne. Also gut. Die Grafiken kennt bestimmt jeder. Also ich setze Moonin als Monitoring meiner Server ein. Mhm. Moonin hat RD-Tool eingebaut. Kakti ist eine andere Monitoring-Lösung, die es eingebaut hat. Smokeping setze ich auch ein, das ist auch ein Produkt von dir.
Genau.
Wenn man da als Admin nicht aufpasst, sieht man ganz blöd aus, wenn man die Webseite nämlich sagt, das ist ein Lazy Swiss Admin, der seinen Namen, der diese Zeile nicht weggemacht hat.
Im Template.
Ja, genau. Aber genau, gehen wir mal die Kurve zu Smokeping. Was
macht das? War das nächste, genau. Also das nächste Ding, was ich dann gemacht habe, war, dass ich hatte, also meistens, man sagt ja, die Leute machen immer Open-Source-Software, wenn sie ein Problem haben. Bei mir ist das, oder war es in vielen Fällen auch so, das Problem war, ich hatte einen ADSL-Link gekriegt, super, wow, all diese Geschwindigkeit, aber gleichzeitig war es auch sehr bemühend, weil das Ding hat häufig nicht funktioniert. Und dann habe ich da angerufen beim Provider, die sagten, ja, bei uns ist alles okay. Und beweisen war etwas schwierig. Und dann habe ich eben Smokeping geschrieben, das so Ping-Nachrichten über meinen ADSL-Link geschickt hat und das mit RDTool grafisch erfasst hat, um dann zu beweisen, dass eben die Latenzen und die Packet Drops relativ hoch waren auf dem Link und dass das auch ein gewisses Pattern gab. Und als die Leute von meinem Provider dann das Pattern gesehen haben, war dem plötzlich alles klar und dann haben sie es gefixt, was immer es genau war. Und ja, irgendwie hat sich dann eine Dynamik entwickelt aus dem, sodass am Schluss war es nicht nur ein kleines Skript, sondern eben SmokePing mit Plugins und allem Möglichen. Und das ist auch das Tool, wo ich am meisten Interaktion habe heute. Also da gibt es immer wieder mal Mail von Leuten, die das einsetzen und Fragen haben oder neue Elemente dazu entwickeln, neue Plugins.
Das ist ein ganz tolles Tool, weil man nämlich Netzwerk Schwankungen sehr, sehr gut nachverfolgen kann.
Und du kannst Dinge beobachten, die du nicht besitzt. Das ist ja häufig so, also ich kann Router beobachten, wenn ich den besitze und SNMP-Zugang habe. Mhm. Aber bei SmokePing kannst du durch irgendeinen Link einen Testwocher jagen und da kann der Owner von dem Link kann nichts dagegen machen.
Also ich habe, ohne zu wissen, dass du es dafür entwickelt hast, ich setze es auf meinem, ich habe einen V-Server, mit dem ich meinen Root-Server überwache. Und ich setze es ein, um die Netzwerkqualität zwischen den beiden zu überwachen und dachte, jetzt habe ich es ja schon mal da, kann ich auch meinen Internetzugang überwachen. Und ich sehe jetzt ganz genau, wann die Zwangstrennung stattfindet. Und ich sehe auch ganz genau, wann die Swisscom mal Probleme hat in ihrer Leitung. Mhm. Und weil nämlich genau dann es anfängt, grau zu werden. Werden wir natürlich auch verlinken das und dann zeigen, genau.
Wenn du auf die Demo auf der SmokePing-Website gehst, da siehst du noch ein spezielles Feature. SmokePing lässt sich im Master-Slave-Mode betreiben. Da kannst du viele kleine SmokePings an verschiedenen Standorten installieren, die dann vom Master-SmokePing mit Aufgaben bestückt werden. Und dann kannst du von verschiedenen Orten aus denselben Punkt beobachten. Also wir machen das für unsere Kunden, um zu sehen, ob jetzt wo das Problem genau liegt. Ob das in der Nähe beim Kunden liegt, dann sehen wir es auf allen Servern, oder eher bei uns, dann sehen sie das nur auf einem Server.
Wie gesagt, das läuft bei mir auf dem V-Server und da sieht man ganz genau, wenn die anderen V-Server Last machen.
Aha.
Das ist der umgekehrte Weg. Wenn nämlich alle anderen Links auf einmal den gleichen Peak zeigen, dann ist es eher wahrscheinlich, dass der eigentliche V-Server das Problem hat und nicht halt das, was beobachtet wird. Genau. Genau. Faden verloren. Mal wieder sammeln.
Open Source Produkte.
Wahrscheinlich
ist dein genau. Ding im Moment.
Ja, genau. Was hast du noch im Ansatz? Oder was hast du noch Open Source machen?
Was ich noch so mache,
Open Source gemacht oder Open Source auch machen dürfen?
Es war ein Ding, was ich im Moment, wie soll ich sagen, MRTG. Also das war ja das Erste und da habe ich dann lange immer wieder gesagt, MRTG 3 und so, ich mache da weiter und gleichzeitig merke ich, ich setze das nicht ein. Also wir setzen natürlich schon ein, aber nicht so, das ist nicht ein Core-Ding, was ich mache den ganzen Tag und deswegen irgendwie ich habe nicht die Nähe zu dem Problem, dass ich da wirklich auch die Motivation habe, das weiterzuentwickeln. Und deswegen sind es immer die Dinge, wo ich auch irgendeinen Auftrag habe vom Kunden oder wo ich selber gerade irgendwie total spannend finde, dass ich da was mache. Und im Moment, Open Source-mäßig, heißt das Produkt Octopus, was ich veröffentlicht habe.
Komischer Name.
Das ist wie Octopus, aber noch größer.
Oh, verstehe. Ja, okay. Okay.
Und das stammt aus einem Projekt, das ich mit UPC Cablecom gemacht habe.
Das ist hier in der Schweiz ein Kabelnetzprovider. Genau.
Der größte Schweizer Kabelnetzprovider. Ja. Im Ausland heißt er einfach nur UPC. Cablecom macht in der Schweiz auch Internet für Business, was, glaube ich, speziell ist. Das machen andere UPCs nicht. Und diese Business-Kunden, die haben ein anderes Profil als die Leute, die einfach zu Hause per Kabel Internet kriegen. Und das ist ein ISP für die mit speziellen Portalen und so. Und diese Kunden, die kriegen eine View, wo sie sehen können, wie ihre Links, die sie bei Cablecom gekauft haben, wie die performen. Mit relativ viel Detail. Und das war eine kommerzielle Software, die da eingesetzt haben, aber total out of date von der Optik her und die wollten das ersetzen. Und da habe ich ihnen vorgeschlagen, was Open Source zu machen. Die waren da, fanden es cool. Und jetzt ist eben das Produkt Octopus ist Open Source und Cablecom hat die Entwicklung bezahlt, so einen großen Teil. Und setzt das jetzt ein in ihrem Business-Portal für die Business-Kunden, die da ihre Internet-Links beobachten können. Und die Idee von Octopus ist, nicht nochmal eine Monitoring-Software zu erfinden, sondern ein Portal für Monitoring-Software. Die Idee ist, es gibt schon ganz viele Monitoring-Software, muss man nicht wieder finden. Es gibt Munin, es gibt Cacti, es gibt Torus zum Beispiel. Und was all diesen Monitoring-Softwaren gemeinsam ist, die sind relativ alt. Und die Web-Interfaces von den Dingern sind auch alt. Und das ist einfach nicht mehr so hip. Und in vielen Fällen wurde zwar die Software selbst wurde erweitert und verbessert, die kann mit den neuesten Geräten umgehen, aber das Web-Interface, das ist irgendwie so stecken geblieben. Ja. Hat vielleicht irgendwelche Ajax so Glöckchen und Features reingekriegt, aber das Core von dem Interface ist alt. Und Extopus erlaubt nun, die Information von einem anderen Monitoring-System abzusaugen, also die Strukturinformation, sagen wir mal. Also welche Sachen monitort das Teil überhaupt? Und dann daraus einen Baum zu bauen, auf dem man all seine Dinge, die man da monitort, sehen kann. Und wenn ich dann da drauf etwas auswähle, dann geht es zum Originalmonitor und sagt dem, ich möchte jetzt diese Grafik haben und stellt die dann integriert in diese Oberfläche dar. Der Original, der arbeitet weiter, aber produziert dann die Elemente, die von dem Extopus explizit angefordert werden. Und beim Extopus schreibt man dann ein Plugin, das die Verbindung übernimmt mit dem Original-Monitoring-System. Und die Profis, die können dann immer noch das Original verwenden, aber die Leute, die eben nicht so in der Technik drinstecken, die können über das Extopus dann genau die Dinge sehen, die eben für sie relevant sind.
iCandy.
Ja, iCandy, wobei das ist spannend. Als ich das offeriert habe, der Cablecom, haben die gesagt, iCandy, ja, die sind eh schon unsere Kunden. Die müssen einfach die Information haben. Mit dem verkaufen wir das nicht, unser Produkt. Wir verkaufen es mit gutem Service, dass das stabil läuft und so. Und da habe ich gesagt, ja, es kostet euch nicht mehr, wenn wir das schön machen. Und dann, ja, es ist schon okay, wir würden das schon nehmen. Und jetzt als das dann in Betrieb war, hat es plötzlich von der Firma hat's Leute gegeben, die gesagt haben, hey, wir machen es aber mit dem Extopus, gell, weil das ist so gut zum Bedienen und da ja, kann man sich auch ein Dashboard einrichten, wo ich die wichtigsten Sachen gleich drauf sehe und so. Also obwohl das iCandy ist halt die Usability, auch für Leute, die es viel brauchen, ist das eben schon auch ein Punkt. Man kann sich an alles gewöhnen, aber wenn es dann einfach so flutscht und einfacher ist, dann sind auch die Profis dafür zu haben.
Aber ist das nicht wie bei allen Produkten so? Also du bekommst die Leute natürlich über die Qualität des Produktes in jedem Fall, also in diesem Fall die Leitung, aber das drumherum, das Ökosystem muss natürlich auch passen.
Ja, ja, klar. Also wenn die Leitung schlecht ist, bleibt niemand wegen dem schönen, wegen den schönen Statistiken, oder?
Aber diese schönen Statistiken in Anführungsstrichen geben natürlich nochmal das Gefühl, beim guten Provider zu sein, also der sich auch um sowas kümmert.
Genau. Ja, also das schönste Erlebnis, dass ich mit dem Produkt, also ich muss sagen, Cablecom, die setzen das ein und die scheinen glücklich zu sein, aber ich habe jetzt nicht, ich weiß von niemandem, der irgendein Plugin geschrieben hat, um das Ding jetzt auf ein anderes Monitoring-System als das, was bei Cablecom im Einsatz ist, umzudrehen. Obwohl, es ist alles Open Source, alles auf GitHub, ist auch dokumentiert, aber das Ding, das fliegt nicht bis jetzt.
GitHub werden wir verlinken.
Ich habe da ein etwas im Hinterkopf, was ich machen will. Ich möchte SmokePing auf dieses Extopus portieren, dass also SmokePing kein eigenes, nicht mehr sein altes SmokePing-Interface mehr hat, sondern eben nur noch als Server arbeitet und dann das Interface von Extopus übernommen wird. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das so gekoppelt ist, weil SmokePing relativ populär ist, dass dann das Extopus plötzlich an mehr Orten installiert ist und dann die Leute sehen, und ich könnte in das Extopus auch noch mein Output vom Munin integrieren oder jenes und andere Tool da in dieselbe Oberfläche, weil das ist eigentlich die Idee von Extopus. Das würde dann diese Figur vom Octo-Extopus, der eben von ganz vielen Quellen her seine Daten holt und in ein einheitliches Interface reinbringt.
Hört, die Open-Source-Strategie von dem Herrn
Oettinger. Das wär der Plan, oder? Also und das ist alles schon so geschrieben, dass es relativ einfach ist, ein neues Produkt da in dieses Extopus-Framework reinzubringen.
Okay.
Ich habe da auch Performance-Tests gemacht, dass man kann gut mit 2 Millionen Objekten da drin fahren und das ist immer noch snappy und funktioniert wunderbar.
Okay, also wenn du mal einen Wettertester brauchst.
Wenn ich es dann fertig geschrieben habe, gell? Das ist eben immer so.
Okay.
Und sonst, was ich so in der Open-Source-mäßig mache, das sind meistens kleinere Dinge. Also was ich mich vor einem Jahr mal fest damit beschäftigt habe, sind Offline-Applikationen für in, also webbasierende Offline-Applikationen, die auf dem Handy laufen. Mhm. Also man, die Androids und iPhones, die haben alle so einen Modus, wo man eine Web-Applikation in den Browser reinladen kann, so dass die dort bleibt, auch wenn es nicht mehr am Netz ist. Und die Idee war da, oder ist immer noch nicht fertig geschrieben, ein Tool zu schreiben, das Verschlüsselung macht. Also ein Passwort-Safe in HTML, Ajax, JavaScript geschrieben, den man auf dem Telefon installieren kann, der alles verschlüsselt ablegt und sich dann wieder synchronisiert, wenn ich wieder am Netz bin.
Entschuldigung.
Okay, ich versuche interessanter zu erzählen. Nein.
Das hat gar nichts mit deinen Aussagen zu tun.
Das sagen alle.
Nein, das stimmt. Es hat damit zu tun, dass wir hier wenig frische Luft haben.
Möchtest du mal das Fenster öffnen? Ja, wir sind in einer sehr ruhigen Gegend. Es sollte nicht uns gerade mit Straßenlärm.
Das machen wir schon. Okay. Also es sind eigentlich, wir waren gerade am Anfang mal dabei, da hast du noch davon gesprochen, dass du das Open Source mit den Gedankenbedingungen beginnt, ich brauche ein Tool, das eine bestimmte Aufgabe für mich löst.
Dann merke ich, kann ich es am besten. Wenn ich selber wirklich nah an dem Problem dran bin, dann kann ich auch eine gute Lösung finden.
Und im Gegensatz bei deiner Software, im Gegensatz zu vielen anderen Softwaren, kann man die sogar benutzen. Also man sieht, ich sag dir, warum ich das so sage, weil du merkst bei vielen Leuten, die so wirklich was für sich schreiben und nicht daran denken, wie andere damit umgehen könnten.
Mhm. Ja.
Ja. Also es funktioniert für sie so, und wenn du dann sagst, hey, cool, aber da fehlt noch dieses eine Feature oder dokumentiere noch dieses, nimm das so, wie es ist, mach selber.
Ja, das ist aber dann so eine Attitude.
Absolut, absolut.
Ich muss natürlich sagen, es gibt auch Dinge, die ich für mich mache, aber da traue ich mich nicht, die zu veröffentlichen. Okay. Weil für mich ist Open Source ist auch eine Visitenkarte. Also das heißt, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wenn jemand mich anstellt, oder also mich jetzt nicht anstellt, aber dass mich einen Contract beauftragt, dann geht der wahrscheinlich auf GitHub und schaut, wie ich Programme schreibe. No. Nämlich, also ich würde es machen. Und deswegen, wenn ich was Open Source programmiere, weiß ich, das mache ich sozusagen nackt in der Öffentlichkeit. Mhm. Und gebe mir auch entsprechend Mühe, das so zu machen, dass es eben auch was hermacht, wenn man den Code anschaut. Mhm. Und in dem Kontext ist MRTG ist Archäologie. Also da sieht man, wie ich angefangen habe. Aber ich kann das ja nicht ungeschehen machen. Es ist halt da. Und es gibt auch Leute, die das immer noch benutzen.
Reizt dich?
Nein, überhaupt
nicht. Wenn du jetzt sagst, das sind so meine Anfänge, wenn ich das heute nochmal neu schreiben würde, würde ich alles anders machen. Reizt dich, dass das noch offen ist?
Nö, ich meine, ich kann schon dazu stehen. Es ist halt, es ist jetzt, das war 95, also es ist bald 20-jähriges Jubiläum, oder? Mhm. Und man sieht auch, dass ich mich entwickelt habe im Programmieren. Das ist ja auch schön, oder?
Das ist eigentlich super, ja. Also ich bin ein lausiger Programmierer, ich bin ein relativ guter Skripter, aber ein lausiger Programmierer, da sehe ich noch eine Bandbreite dazwischen. Ich habe auch nur ein Open-Source-Projekt online gestellt, was ich selber benutze. Das ist so ein kleines Tool, mit dem ich mir täglich so Erinnerungen an Geburtstage und so weiter schicken lasse. Also wirklich nichts besonders Großes. Von daher bewundere ich das schon. Also auch so, dass dazu stehen. Ich arbeite noch beim Open Source Projekt mit, das heißt Task Warrior. Das ist so eine Aufgabenverwaltung für die Kommandozeile. Mhm. Und da habe ich mit einem richtigen guten Programmierer zu tun, C++-Programmierer, Paul Beckingham, der das Projekt auch gegründet hat. Das sind andere Sphären. Also ich muss ganz klar sagen, ich habe Informatik studiert, aber das sind andere Sphären. Also es spielt sich auf einem ganz, ganz anderen Level ab. Und da spiele ich auch nicht mehr mit. Also ich kann schon, also wenn ich schöne Lösungen beurteile, das ist wie ein Kunstwerk angucken, weißt du? Du kannst sehen, dass das schön ist.
Wie ist das zustande
gekommen? Ja, genau. Aber der Weg, nie im Leben. Also wirklich, wirklich toll. Aber das prägt.
Aber ich merke auch, dass das ich nehme an, es gibt so Talente, die können einfach, die lernen programmieren und sind dann gleich super. Aber ich merke bei mir, wie ich mit dem Älterwerden auch, ich lerne neue Dinge ständig und es wird, ich programmiere besser. Und das ist ein Prozess, den mache ich jetzt seit 20 Jahren. Also da kommt immer was dazu. Und ich erkenne Strukturen, die ich früher irgendwie nicht erkannt habe. Und das finde ich schon auch faszinierend, eben und der Code ist öffentlich. Also ich kann, wenn ich jetzt eben so Code anschaue, den ich vor 10 Jahren geschrieben habe, merke so, okay, hatte da auch schon interessante Ideen, aber das habe ich damals offensichtlich noch gar nicht gewusst und nicht gemacht. Und heute ist es so Standard.
Also wir sind ja gleiches Alter und das ist, ist eigentlich auch total spannend zu sehen. Es gibt ja diesen Spruch, neue Besen kehren gut, und da haben dann mal andere Leute dazu gedichtet, aber die Alten wissen, wo der Dreck steckt. Dass Erfahrung schon eine große Rolle spielt. Auch man muss Fehler mal gemacht haben, um einzusehen, dass es ein Fehler ist. Ja, keiner von uns ist perfekt, oder?
Das ist also was mich im Moment am meisten fasziniert, sind so kleine Programme im Programm. Früher war ich fleißiger. Und heute merke ich, nur schon eine Liste tippen nervt mich. Mhm. Und dann, wenn ich irgendwie merke, diese Liste hat eigentlich eine interne Struktur noch, dann schreibe ich die kompakter und mache unten ein kleines Programm hin, das dann aus dieser Liste wieder diese Form generiert, die es eigentlich brauchen würde, damit der Rest vom Programm dann weiterlaufen kann. Und so Dinge. Merke ich, das ist etwas, habe ich früher nicht gemacht. Früher habe ich dann die Liste getippt und sie schön formatiert. Und jetzt schreibe ich irgendwas Kompakteres und packe es nachher aus.
Okay.
Ist im Moment mein Steckenpferd.
Listen? Also generell Datenstrukturen oder?
Die Datenstrukturen, eben so kompakte und dann eben das möglichst irgendwie, anfalls sogar Datenstrukturen, die Teile vom Programm in der Datenstruktur drin sind, die dann, wenn die Datenstruktur passt, dann diese Funktionen aufruft in der Datenstruktur drin und so Sachen.
Das geht so in Richtung Objektorientierung.
Ja, oder? Eben, und ich denke, das hat mit Perl zu tun. Weil Perl hat ja ursprünglich oder hat eigentlich keine festgelegte Objektorientierung. Und deswegen habe ich eben gelernt, wie funktioniert Objektorientierung, bin aber total nicht dogmatisch. Mhm. Das heißt, ich schreibe heute meine Objektorientierung häufig, also natürlich programmiere ich objektorientiert, aber das hat teilweise so Twists drin, die sie nicht, die entsprechen keiner offiziell dokumentierten Pattern-Logik, die man einsetzen soll, sondern weil es halt da jetzt passt. Deswegen bin ich auch so, Leute, die nach Schema F programmieren, die sind mir immer irgendwie etwas suspekt. Vor allem kenne ich da jeweils die Fachbegriffe nicht.
Okay.
Weil ich, für mich ist jedes Programm wieder, das hat wieder eine eigene Logik, die für diese Anwendung genau richtig ist. Natürlich gibt es Dinge, die sich wiederholen,
ja.
Aber die Probleme sind unterschiedlich und nicht jeder Hammer löst alle Probleme. Also ein Hammer löst nicht alle Probleme, oder? Sondern es gibt verschiedene. Und teilweise nicht mal Hämmer.
Ja. Einer meiner Lieblingssprüche ist der vom Werkzeugkasten. Du musst halt einen gefüllten Werkzeugkasten haben, genau. Um das möglichst passende. Das genau passende hast du vielleicht gerade nicht, aber du hast ein möglichst passendes Werkzeug.
Oder ich programmiere es mir.
Oder du programmierst dir. Ja, genau. Da bin ich halt nicht. Nee, gibt es. Ich komme auf den Vortrag nicht. Wie heißt dieses Framework bei Perl? Was du vorgegeben
hast? Mojolicious?
Mojolicious, ja genau. Ja,
das ist mein Lieblingsframework im Moment.
Okay.
Das ist so ein Perl-Framework, um Programme zu schreiben, die mit Web zu tun haben, möchte ich mal sagen. Und früher war ich ja so, habe ich eigentlich immer alles selber geschrieben, not invented here. Mäßig. Und mit Mojolicious habe ich jetzt ein Framework, wo das so ungefähr dem entspricht, was ich, funktioniert irgendwie ähnlich, wie ich denke, jedenfalls passt es mir gut. Okay. Und die meisten Serveranwendungen, die ich heute schreibe, schreibe ich damit. Was das Ding kann, ist, es kann Routing, also Web-Requests, die von außen reinkommen, sinnvoll dem Stück Code zuordnen, den es dann betrifft. Und es hat ganz viele so Hilfsfunktionen drin, die das dann noch einfacher machen, sowas zu programmieren. Zum Beispiel, wenn man HTML irgendwie parsen muss, dann hat es im Mojolicious gleich einen HTML-Parser mit drin, okay. Wo ich Dinge rausholen kann aus der Webseite, die ich anschaue. Zum Beispiel einen Proxy zu implementieren in Mojolicious, das sind 3-4 Zeilen Code und dann hat man einen Webproxy. Und es ist nicht so, dass der schon fertig ist, sondern die Tools sind da, um einen Webproxy zu programmieren. Also es ist eben so schön gelayert alles, dass ich kann die einzelnen Komponenten davon brauchen und mir was zusammenbauen.
Der Werkzeugkasten ist voll.
Genau. Und der ist eben schön. Viele Perl-Projekte sind ja eine Riesenansammlung von vielen Modulen, die von überall herkommen und deswegen schwierig zu deployen, weil man muss erst all die Module bilden. Heute auch einfacher mit CPAN++, aber trotzdem. Mojolicious hat keine Abhängigkeiten. Das heißt, wenn ich mal Mojolicious installiert habe, dann habe ich schon ganz viel. Also in vielen Fällen brauche ich außer dem Mojolicious keine weiteren Module. Das heißt, die Abhängigkeiten sind relativ begrenzt. Und das macht das Deployment von Perl-Projekten auch einfach. Also dass wenn ich eben beim Kunden was deployen muss, dann sind es nicht 1000 Module, die ich installieren muss, sondern eben Mojolicious und irgendwie DBI und Oracle Driver oder irgendwas.
Okay. Ja, ich bin mittlerweile Fan von Perlbrew. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Dass dir dein eigenes Perl bildest.
Ja, genau. Weil das auch relativ einfach zu bearbeiten
ist. Ich habe ein Open-Source-Projekt in dem Kontext gemacht. Das heißt CDBS oder so. Findet man auf GitHub. 4 Buchstaben Abkürzung. Das ist eine Sammlung von Shell-Skripten, mit denen man Dinge bilden kann. Mhm. Und zwar möglichst plattformunabhängig. Das heißt, wenn du auf dem System eben Perl brauchst, dann hat es dort ein Perl 5.14.2 Skript, das du laufen lassen kannst. Und es hat auch noch ein Skript für RD-Tool, das du laufen lassen kannst. Und du kannst im Skript sagen, RD-Tool soll unter opt-rd-1.14 installiert werden. Dann installiert er alles, was es braucht, damit RD-Tool auf dem System läuft.
Okay.
Und das Perl kannst du auch noch mit dazulegen.
Okay.
Und wir verwenden das meistens, wenn wir bei Kunden so... Meistens ist ja Red Hat 5 noch am Laufen oder so.
Und das auch ganz viel, ja.
Alles uralt. Und meine Perl-Programme laufen natürlich nicht mehr mit Perl 5.8 normalerweise. Und dann brauche ich mal ein Perl, um einzusteigen. Und da kommt eben dieses Skript dann zum Einsatz.
Okay,
das könnte man auch Perlbrew nehmen. Das ist einfach etwas breiter organisiert. Das kann alle Sachen bilden. Also nicht nur Perl, sondern auch Libraries und Perl-Module, was immer ich halt brauche an Dependencies.
Also Perlbrew habe ich auch auf dem Workshop erst kennengelernt tatsächlich. Mhm. Da hat einer ein Testing-Framework gebaut, um seine Software gegen alle möglichen
Perl-Versionen zu machen. Genau, mit den verschiedenen Perl-Versionen. Genau. Mhm.
Und den habe ich mit einem Projekt, was ich mitbetreue, was aus den Task-Tools, also von TaskWarrior rausgekommen ist, das nennt sich Flot. Flot ist so ein Continuous Integration Tool, was jeden Commit in einem Git-Repository durchtestet, wo die ganze Test durchläuft. Hm? Also so, das ist verzahnt, das ist auch das Schöne an Open Source. Also es ist verzahnt. Mhm. Der eine hat da eine Idee, ach, ich habe hier noch ein Tool, vielleicht hilft dir das. Also das ist so, das was Spaß macht.
Und da kannst du das einfach verwenden, ohne Angst zu haben, dass du mit deinem Prozess dann an den Rand des Ruins getrieben wirst.
Genau, und du kannst es in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade eine Non-Commercial License ist, die dahinter steckt, sogar direkt in deinem Betrieb übernehmen und da weiterverwenden. Wobei das ein heikles Thema ist. Also wir unterschreiben alle, wenn wir fest angestellt sind mit unserem Arbeitsvertrag, dass alles, was wir leisten, der Firma, nur der Firma und einzig und allein der Firma
gehört. Deswegen muss man es eben klären.
Das ist einer der Vorteile als
weil ich
Inhaber,
jetzt, genau. Ja, wobei, also wir hatten an der ETH, ich bin an der ETH angestellt gewesen, dann haben wir es halt geklärt, was jetzt ist mit den Dingen, die wir entwickelt und haben da von der Leitung eine entsprechende Vereinbarung gekriegt, dass wir das veröffentlichen dürfen, die Dinge. Und ich denke, das ist auch im Betrieb ist das möglich, das zu klären. Ist ja nicht irgendwie von Gesetzes wegen nicht erlaubt, das zu machen. Nur der Vertrag ist halt so.
Also ich stehe jetzt gerade davor, dass ich eine Schulung für eine Linux-Schulung halten muss. So eine Überblicksschulung, das ist gar nicht zu tief reingehend. Und die will ich halt auch veröffentlichen. Da muss ich auch mit meinem Chef noch sprechen.
Und gleichzeitig profitiert ja deine Schulung vermutlich von Dingen, die du schon früher gemacht hast.
Ja, klar.
Und von dem her ist es auch auch nachvollziehbar, warum das jetzt, das ist halt der Preis für das.
Wir haben sogar im Buch einen Passus im Vertrag drin, dass wir einen bestimmten Prozentsatz dessen, was wir im Buch veröffentlicht haben, in eigenen Schulungen verwenden dürfen.
Und wieder veröffentlichen dürft.
Und wieder veröffentlichen dürfen, genau.
Das ist cool. Das Buch Open Source zu machen?
Schwierig, sehr schwierig.
Habt ihr das diskutiert mit dem Verlag? Oder?
Also wir benutzen sehr viel von der Verlagsinfrastruktur. Da ist eine Marketingabteilung, die sehr, sehr rege ist. Wir haben die Lektoren benutzt, wir haben eine Herstellung benutzt, die das Ganze gesetzt hat und die uns stark unterstützt hat. Und das sind Leute, die hauptberuflich in Lohn und Brot stehen. Und der Verlag sieht es noch nicht ganz.
Wie das gehen könnte.
Ja. Ich habe auch mit dem Markus Wirz, das ist der Verlagsleiter von Open Source Press in Deutschland, lange gekämpft, ein Buch Open Source zu machen, weil das sich nicht mehr verkauft hat. Aber das ist ein langer Prozess, wirklich. Mhm. Weil die Wertschöpfungskette da doch unterbrochen wird und die Leute nicht so unbedingt sehen, dass sie da noch Tantiemen rausziehen können. Das muss erst wachsen. Also so wie O'Reilly das macht, das begreifen nicht viele, dass das wirklich funktioniert. Mhm. Also wenn du bei O'Reilly ein E-Book kaufst, dann hast du es in allen Formaten ohne DRM. Mhm. Also in PDF, im Pocket und in EPUB. und kannst das direkt verwenden, sofort und immer.
Und trotzdem gehen sie nicht bankrott.
Also das muss ich erst.
Es ist, also ich denke, wenn den Leuten klar wird, dass da jemand seine Zeit damit verwendet hat, das zu schreiben und dass der ja von irgendwas leben muss, dann ist es ja eigentlich, wenn ich es einfach nehme, ist es einfach Diebstahl. Mhm. Und wenn das den Leuten einleuchtet, dann soll es ja eigentlich kein Problem sein, weil die machen das sonst ja auch nicht, den anderen was wegnehmen.
Ja, aber das ist schwierig. Also ich glaube, gerade bei Büchern ist es schwierig zu sehen, dass da Arbeit drinsteht. Also ich meine, von einem Buch könnte ich nie leben. Das ist einfach, das macht sich gut im Lebenslauf, um es mal vorsichtig, mhm, vorsichtig zu formulieren. Aber es ist so, also gerade auch die Piratenparteien, die es so weltweit gibt, die sehen den Intellectual Property Besitz noch nicht so ganz, also Begriff noch nicht so ganz. Es soll frei sein, aber auch so frei sein, dass die nichts geben müssen und nichts geben müssen. Also nichts geben brauchen auch. Aber ich würde dann eine moralische Verantwortung
sehen. Rein moralisch ist. Für mich geht es nicht darum, dass du per Gesetz, dass es dir verboten ist. Aber ich stelle mir einfach vor, dass wenn das Bewusstsein der Leute da ist, dass der das gemacht hat, ja irgend von was leben muss und er nicht vom lieben Gott das Geld kriegt, dann...
Ja, aber wenn du jetzt... Also Buch ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich da die Zahlen kenne und ich kann auch da von veröffentlichten Zahlen reden. Also ich darf jetzt nicht Einzelheiten aus unserem Vertrag nennen, aber ich habe diesen Markus Wirz habe ich auf einer Konferenz, Open Source Conference, Community, kennengelernt und der hat mir die ganzen Zahlen öffentlich offengelegt, was der so was so ein Buch für ihn bedeutet. Wenn so ein Buch 30 Euro kostet, muss der irgendwie wenigstens 1500 Bücher verkaufen, damit er ein Break-Even erreicht, sodass er seine eigenen Kosten wieder drin hat. Mhm. Danach fängt er an, Gewinn zu machen und er muss Gewinn machen, um seinen Verlag weiterzuentwickeln. Ist halt so. Und trotzdem von diesen 1500 Euro hat derjenige, der das Buch geschrieben hat, vielleicht kann der damit einen Monat leben, aber du bist wenigstens 6 Monate beschäftigt. Mhm. Also du,
ja, ja.
Die Marge ist sehr, 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 sehr begrenzt. Das ist ein schwieriges Thema, ein sehr schwieriges Thema.
Weil ich denke, längerfristig werden wahrscheinlich die Leute, die schöpferisch tätig sind, werden diejenigen sein, die überleben. Weil der Verlag kann, ohne dass er einen Autoren hat, kann er nichts machen.
Ja, und wenn du dir die Qualität anguckst, kann der Autor, ohne dass er einen Verlag hat, auch... Ja,
du brauchst einen Lektor.
Ja.
Hast du vorhin gesagt.
Ja,
bringt dir wirklich ganz konkret was. Ja. Die Werbung vielleicht... Mhm. Aber wenn das natürlich angenommen, also das Ganze läuft über Kindle oder irgendeinen anderen E-Reader, dann ist plötzlich das Verpackungsdesign nicht mehr so wichtig. Mhm. Und du wirst über irgendwelche Blogs, hören die Leute von deinem Ding, dann ist plötzlich so, dass die ganze Margenverteilung und so, das kann sich völlig ändern.
Ja.
Und dann wird es viel billiger, das Buch. Und du hast erst noch mehr am Schluss von... Ich glaube, Amazon zahlt, was zahlen die, 30% oder?
Die nehmen 30%.
Oder sie nehmen nur 30%, also kriegst du 70% als Autor.
Mhm. Boah. Also in normalen Verträgen bekommst du so rund 10% vom Verlagsnetto. Das Verlagsnetto liegt bei 50% des Verkaufspreises in der Regel. Das heißt, beim Buch, was, ich kann es jetzt konkret von diesem Open Source Press sagen, von einem Buch, was 29,90 im Verkauf kostet und Verlagsnetto liegt bei 14,90, bekommt der Autor pro Exemplar 1,49. Mhm. Und 1500 Bücher sind ein guter Verkauf für ein Fachbuch.
Ja?
Ja. Das ist nicht viel Geld.
Nein. Deswegen schreibe ich auch kein Buch.
Aber es hat trotzdem ein sehr, sehr hohes Renommee. Also das ist das wirklich Verblüffende.
Ja gut, ich meine, es ist ja auch, also du hast Zeit investiert für etwas, das kein Geld gibt.
Wobei, das muss man noch erwähnen, du hast auch ein Buch geschrieben?
Ich habe mitgeschrieben, da darf ich ja nicht so große...
Ja, ich habe auch nur mitgeschrieben, also ich habe es auch nicht ganz alleine, von daher, genau.
Ja, das war natürlich schon etwas ein Thrill, da, zu wissen, dass mein Name auf einem Buch steht, das ist schon schön.
Ja, fand ich auch.
Und dann noch, das Buch, das ist, schau mal, da stehen... Vier, also ich habe ja an verschiedenen Unix Administration Handbook und Linux Administration Handbook, an beiden habe ich mitgeschrieben.
Oh, das habe ich, meine Hausaufgaben nicht gemacht.
ja, das war, ich bin so irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil das, also die, ich kenne die Autorin oder die Hauptautorin vom Buch und
Evi Nemeth.
Evi, ne? Nemeth. Mhm. Und die hat, irgendwie hat die gefunden, ich wäre noch, wäre da geeignet, da mitzuhelfen, hat mich gefragt. Und ich so, boah, Evi Nemeth fragt mich ein, um Buch mitzuarbeiten. So, boah. Mhm. Und dann ja, habe ich das gern gemacht. Aber ich habe eh, also mir war das Geld eh völlig egal. Also ich habe da, es war mehr einfach bei der mit zum, bei der im Buch mit, oh, das war schon einfach so eben.
Und in Englisch.
Und in Englisch. Und boah, die fragt mich, in Englisch zu schreiben.
Boah. Das war super. Ja, da bin ich weit von entfernt. Ich meine, so Business, fluent English schon, ja, aber wie gesagt, in diesem Open Source Projekt, wo ich bin, in dem ich mitmache, wenn Muttersprachler das macht, hat das nochmal eine andere Qualität.
Das ist immer so, ja. Wobei ich muss sagen, in meinem Berufsalltag ist halt schon sehr viel Englisch, aber es ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Also ich bin dem extrem ausgesetzt die ganze Zeit.
Im Moment tatsächlich wieder weniger. Ich habe vorher bei der Credit Suisse geschafft. Mhm. Da war es viel, sehr viel. Da war die Unternehmenssprache tatsächlich Englisch. Und jetzt bei T-Systems ist es nicht mehr so viel, witzigerweise. Mhm. Das ist überwiegend Deutsch. Das ist ein deutsche Unternehmen.
Deutsche Wertarbeit.
Nur wenn wir mit Kroatien reden, da wird. Nee, mit der Slowakei. Quatsch, ich sage immer Kroatien, mit der Slowakei reden, das ist dann Englisch. Mhm. Aber sonst. Naja. Und wir haben einen Briten im Team.
Der redet ja schön Englisch dann wahrscheinlich.
Ja.
Da müsste es was abgucken.
Aber es ist ein sehr verschlossener, der redet sehr wenig leider. Oh je. Naja, ist wie es ist. Haben wir ein wichtiges Tool von dir vergessen?
Nein. Also mehr Tools, als ich mich überhaupt erinnern konnte, dass ich geschrieben habe. Eben, also GitHub, alles, was ich heutzutage mache, das ist auf GitHub. Und ich veröffentliche da auch manchmal Dinge, die offensichtlich irgendwie niemand interessieren. Man kann es ja sehen auf GitHub, wo es Sternchen hat. Mhm. Ich habe vieles von, also viele Dinge, die ich so in JavaScript schreibe, die sitzen da. Und ich weiß nicht, ob es jemand interessiert. Teilweise weiß ich nicht mal mehr, wie sie heißen. Aber was ich in der letzten Zeit jetzt eigentlich angefangen habe, bei allen Tools, die ich veröffentliche, immer ein Configure, Make, Install mit dazu zu geben. Also wenn du heute ein Open-Source-Tool von mir runterlädst, auch von GitHub, dann ist da immer Automake mit von der Partie, inklusive Skripte zum alle Dependencies bilden. Mhm. Das ist sehr schön. Das muss wieder mal versuchen, zum Beispiel das Extrapus zu installieren. Da siehst du, das ist wirklich schön gemacht. Das ist eine Freude, das zu installieren, auch wenn du es nicht brauchen kannst. Aber so Configure laufen lassen, dann sagt es dir, welche Perl-Module fehlen. Und okay, es sagt dir, lass dieses Skript laufen. Dann werden die Perl-Module runtergeladen, gebildet, ans richtige Ort installiert, ohne dein System zu verändern. Und das habe ich so den Eindruck, dass bei vielen der neueren Tools, die man heute so im Web oder auf GitHub findet, das wird etwas vernachlässigt, das ganze Deployment. Also da muss man irgendwie selber rausfinden, wie man es machen will.
Ja. Wir benutzen CMake und danach Make, genau.
Ja, eben, aber dann, also wenn du jetzt jemandem sagst, ja, mach CMake, dann bist du doch total in der Schiene, wo du sagst, ja, der muss Linux haben.
Nein, also ich.
Aber wenn ich CMake auf dem Solaris brauche, was mache ich dann? Dann muss ich ja CMake bilden.
Du kannst natürlich auch ein Solaris-Paket runterladen.
Ja, schon, aber es ist so die Dependencies, oder?
Wir machen schon mehr, ja.
Das ist so für mich, also von meiner System-Manager-Vergangenheit her, waren das immer die Tools, wo ich gesagt habe, was haben sich die gedacht? Die machen sich das Leben einfach, das ist super mit CMake, oder? Weil das ist so viel, so elegant und praktisch. Aber für mich als der das nachher installieren muss, wenn ich kein CMake auf dem System habe, heute kann ich den Solaris-Pack runterladen, damals 2005 war das nicht einfach. Und dass so Open-Source-Autoren, die dann irgendein cooles, alternatives Bildsystem, CMake ist noch, würde ich jetzt sagen, unterdessen wahrscheinlich Mainline, aber da gibt es viel Auswahl heute, was man machen Absolut. Könnte. Und das ist für die es dann installieren sollen, ist das nicht lustig.
Stimmt, aber wir bauen Packages für fast jede Plattform von daher.
Das schon fertig ist.
Ja, genau. Das geht nur, wenn du es aus Git direkt rausziehst.
Das mache ich eben nicht. Ich bin nicht ein Package-Builder. So, und da habe ich auch irgendwie nie jemand gefunden, der die bildet für mich. Deswegen ist bei mir immer noch Configure, Make, Install.
Okay, also ich mache es auch damit. Ich benutze es auch damit. Ich finde es schön, dass du auch Perl benutzt, weil viele, den besten Spruch zu Perl, den ich je gehört habe, ist, dass einer hat geschrieben, also es gibt ja dieses Vorurteil, mit Perl kann man enorm hässlichen Code schreiben. Mhm. Und da gibt es die Antwort dazu, dadurch, dass man enorm hässlichen Code schreiben kann, kann man eben auch enorm guten Code schreiben. Das ist eigentlich alles im Auge des Programmierers, das gut oder schön oder richtig.
Ja, und Perl zeigt deinen Charakter.
Oh Mann, das darf ich nie Perk-Quelltexte veröffentlichen.
Nee, ich meine, wenn jemand Python programmiert und richtig eindrückt, weißt du nichts. Weil.
Ja, das stimmt.
Da gebe du ich weißt dir. Nichts über den.
Das stimmt.
Wenn er Perl programmiert und richtig einrückt, weißt du schon etwas.
Ja. Mach sogar bei ShellScript. Aber das ist noch ein anderes Thema. Gut. Nee, haben wir jetzt irgendein Tool von dir vergessen?
Du kommst immer wieder zurück auf die Frage.
Ja.
Du möchtest was. Habe
ich was? Nein, ich weiß. Ein
geheimes
ich weiß,
Tool,
das ich nicht veröffentlicht habe. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir was vergessen haben.
Also nicht was, wo ich erwartet hätte, dass du mich fragen würdest. Hab ich nicht gefragt. Nein. Nein, was mich etwas traurig macht in der letzten Zeit, ist, dass ich zu wenig dazu komme, Open Source zu programmieren. Ich merke, ich habe mehr Ideen, als ich dann wirklich umsetze. Mhm. Und einerseits traurig, andererseits auch gut, weil ich mache offensichtlich genügend kommerziell erfolgreiche Dinge und Kunden, die zu mir kommen und Software von mir haben wollen, dass ich nicht gezwungen bin, meine Zeit mir mit Open Source zu vertreiben, sozusagen.
Langweilig wird es dir nicht.
Ja, eben. Genau. Und ja, es ist gut, so wie es ist, aber ich hätte also auch Ideen, wo ich mich mal ein halbes Jahr mit Open Source beschäftigen könnte. Also wenn jemand irgendwie ganz viel Geld hat und mir das geben will, damit ich ein halbes Jahr Open Source programmiere, nur zu.
Apropos Geld. Ihr sucht einen Programmierer.
Ja, eben. Nicht nur einen Programmierer, sondern...
Was soll der können? Also ich meine, du kannst...
Ich kann dir etwas sagen, wie unsere Firma funktioniert.
Du kannst jetzt Werbung für deine Firma machen.
Genau. Also unsere Firma funktioniert so, dass wir eigentlich Masken sind, die sich selber die Aufträge organisieren und sie dann auch durchführen. Mhm. Wir arbeiten aber gemeinsam in einer Firma, wir haben gemeinsame Standards, wie wir mit Kunden umgehen. Wenn wir größere Projekte haben, dann arbeiten wir zusammen an einem Projekt, wir vertreten uns gegenseitig. Aber die Idee ist, dass jemand, der bei unserer Firma mitarbeitet, der ist selbstständig. Also der könnte im Notfall eigentlich auch eine Einzelfirma sein. Mhm. Natürlich ist es bequemer zusammen und auch unterhaltsamer und wir können uns gegenseitig austauschen und wir bilden uns gemeinsam weiter. Wir machen Retreaten, wo wir uns mit interessanten Themen, die gar nichts mit Programmieren zu tun haben, auseinandersetzen, wie wir mit unseren Kunden umgehen, wie wir selber im Leben zurechtkommen und so weiter. Mhm. All diese Dinge. Und das heißt, es ist ein Risiko auf eine Art bei uns mitzuarbeiten, weil eben die Erwartung oder wir gehen davon aus, dass jemand sich selber managt und in der Lage ist, Kunden zu akquirieren und sich selber managt, ist blöd gesagt. Wir haben schon einen Chef, ich habe Führungsgespräche und alles, wie es in einer normalen Firma ist, aber ich beschaffe meine Aufträge selber. Mhm. Auch das Geld wird dann so verteilt, dass mehr oder weniger kriege ich das Geld, was ich durch meine Aufträge reinhole, minus das, was wir brauchen für das Gemeinsame. Und ja, so Leute, die in so einem Kontext arbeiten wollen, bis jetzt sind uns keine begegnet, so einfach so.
Okay.
Wir haben nicht inseriert. Das ist auch nicht, wir möchten eigentlich gefunden werden. Das wäre das Ideale. Jemand, der sagt, hey, oder das jetzt hört und sagt, das ist genau das. Also das möchte ich eigentlich. Oder das mache ich schon teilweise. Aber in einer Gruppe zu arbeiten, das wäre es. Dann dürfen sich gerne melden.
Irgendwelche Technik-Schwerpunkte, die ihr braucht oder so?
Also eben wo wir arbeiten, das ist im Moment meistens in Perl, was wir programmieren. Mhm. Unsere Systeme laufen mit Ubuntu. Wir machen aber auch Windows für einzelne Kunden. Also wir haben so zwei Technik-Schwerpunkte. Wir schreiben Software einerseits, andererseits betreiben wir Server für Firmen, die keine eigenen IT-Leute haben, die Server betreiben. Mhm. Das kann teilweise bis zu End-User-Support gehen. Es kann in einzelnen Firmen ist es so, die machen alles selber, was End-User betrifft, und wir machen einfach Mail-Server und File-Server für die. Programmierprojekte, die sind total vielfältig. Das geht von Websites bis eben teilweise sogar völlig serverseitige Dinge, die kein User-Interaction haben, wo einfach Daten umformatiert und transportiert werden. Ich denke, es ist interessant, wenn es jemand ist, der auch gern mit Perl arbeitet, weil dann gibt es mehr Interaktion. Wenn es jemand ist, der Linux toll findet und nicht eine Ubuntu-Allergie hat, dann ist es auch gut. Wir werden sicher nicht hilfreich, wenn jemand jetzt kommt und uns auf mit Python evangelisieren will oder uns auf Debian umpolen will.
Ja. Wobei die Umpolung auf Debian sehr, sehr schmerzfrei ist.
Die war sehr schmerzfrei, das stimmt schon. Nee, aber zu, wir sind nicht Ubuntu, wie soll ich sagen, Contractor. Also wir müssen nicht Ubuntu machen, aber im Moment machen wir Ubuntu und es ist gut. Und wir haben lange Perl programmiert und unterdessen programmieren wir sehr viel JavaScript, weil eben durch diesen Technologiewandel, das ist auch gut und vielleicht programmieren wir irgendwann Python, aber es ist nicht so, dass wir auf Python umstellen, weil wir jetzt auf Python umstellen möchten, sondern Perl erfüllt den Zweck und deswegen, wenn jetzt jemand dazukommt und der findet Perl doof und möchte viel lieber mit Python arbeiten, dann ist es einfach von der Kompatibilität her nicht so günstig, weil dann sein Code kann ich zwar lesen und verstehen, aber der ist mir nicht so nah am Herzen wie Perl-Code. Und ich kann dem auch nicht so gut helfen, wie ich jemandem, der Perl programmiert, hilft. Und der kann mir auch nicht so gut helfen.
Ganz klar. Also so in Stichworten selbstständig?
Selbstständig.
Perl. Kundenaffin? Also
sehr wichtig,
ja. In beiden Richtungen, sowohl was Support angeht, wie auch was Akquirierung von Projekten angeht. Mhm. Perl, JavaScript und keine Angst vor Open Source oder auch Linux.
Genau. Und auch keine Angst vor Kunden. Das ist auch sowas, was ich viel bei Leuten, die gut rauskommen mit Linux und auch gut sind im Programmieren, die so einen Dünkel haben, sagt man auf Hochdeutsch auch, so dass die finden, ja, ich bin so cool und die Kunden sind alle dumm. Und das merken die Kunden.
Ja, ziemlich
schön. Und die kriegen dann keine Aufträge. Diese Leute, die sich so wie Götter benehmen irgendwie, das liegt mir. Also ich selber habe es nicht gern und ich denke auch nicht, dass es kommerziell ein erfolgsversprechendes Rezept ist. Wenn man nicht irgendwo tief in einer Uni in einem Elfenbeinturm hockt oder auf einer unkündbaren Stelle in einer Firma, dann kann man sich das nicht wirklich leisten.
Zu unkündbaren Stellen können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast machen von Leuten, die denken, dass sie, wenn sie ihr Wissen geheim hatten, unkündbar sind. Das ist ein ganz anderes Thema, das fast müssen wir jetzt nicht aufmachen.
Gestern hatte ich eine Skype-Message von einem Kollegen, der hat geschrieben, IBM has let 8,000 people go on Wednesday. My name was on the list. Und der ist gut, denke ich. Aber sein Name war halt bei den 8000 dabei. Ist halt Pech. Und das ist auch schön, in einer kleinen Firma zu arbeiten, weil ich weiß, wir werden nicht Massenentlastungen machen. Im schlimmsten Fall entlassen wir 8 Leute.
Ja, auch schön. Gut. Dankeschön, Tobias.
Gern geschehen, war mir eine Freude. War schön, dass wir hierher gekommen sind.
Danke vielmals. Wir sprechen nachher noch, welche Kontaktadresse wir unseren Hörern melden dürfen für die Stelle, die du besetzen möchtest. Und auch natürlich, wenn Fragen sind.
Cool.
Ja, und vielen Dank für die Gastfreundschaft und für das warme Wetter.
Aber jetzt mit offenem Fenster ist besser.
Ja, viel besser.
Also ich habe vorhin gegähnt, für die es nicht mitbekommen haben.
Kannst du das nochmal wiederholen?
Nein, nicht, weil Tobias langweiliges Zeug gesprochen hat, wie er das gemeint hat, sondern weil ich hatte Sauerstoffmangel. Dann gähnt man nämlich.
Das ist wohl so.
Ja, und jetzt ist besser. Wir haben uns bedankt bei Tobi. Wir haben noch einen Punkt und dann sind wir fertig.
Echt?
Ja. Unser Crowdfunding.
Ja, danke. Fertig.
Ja, danke für eure Flattern.
Ja. Und für die Geldüberweisungen, die tatsächlich schon gekommen sind?
Jawohl.
Letzte Woche kam noch mal eine über 20 Euro.
Ah, sehr schön. Haben wir nachgeführt, oder, Dirk?
Ja, ich gucke einmal die Woche auf das Konto drauf und trage dann alles auf der Webseite ein,
was sehr wir gut bekommen. Brav.
Flatter kommt einmal im Monat, da ist es relativ einfach. Und ansonsten die Kontoüberweisung einmal im Monat. Es wollte noch keiner seinen Namen daneben geschrieben sehen. Von daher machen wir das
auch nicht. Da halten wir uns dran. Machen wir auch nicht. Aber wenn ihr wollt, dürft ihr das. Es gibt auch kein Minimum, das ihr spenden müsst, damit ihr namentlich genannt werdet, weil wir nicht Google sind.
Okay.
Ja, also wenn wir Google wären, nein, ich muss es anders sagen. Wenn du als Firma Google eine bestimmte Menge Geld gibst, dann bekommst du, ohne dass es deutlich als Werbung gezeigt wird, deine Suchergebnisse ganz oben.
Ach so, okay, ja. Jetzt habe ich den Zusammenhang. Okay, verstanden. Ja, danke dafür. Wenn wir genug Geld zusammen haben, wie gesagt, geht es nach Österreich und dann sprechen wir mit Michael und Michael.
Ja.
Versprochen ist versprochen.
Jawohl.
Wir müssen da noch einen Termin klären.
Richtig.
Und wir müssen auch erst das Geld haben, bevor wir den Termin klären können. So eins nach dem anderen.
Ja. Gut. Und wir verlassen jetzt das schöne Olten.
Ja.
Gehen zurück nach Zürcher Ober- und Unterland.
Ja, genau.
Ja.
Okay.
Danke vielmals, Tobias.
Danke, dass du da gewesen seid. Schönen Heimweg.
Danke.
Ja, schön. Und tschüss.
Tschüss zusammen.
Ciao. Ciao.